Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Dann willkommen aus der Griesmüller-Stube. Servus, Servus, Franz.
Grüß dich, Mann.
Schön, dass du da bist oder schön, dass ich da sein darf vielmehr. Genau, wir sprechen heute über die Brauerei, über die Bierkunst, über die Braukunst. Franz, bevor wir einsteigen in das Thema Bier, in das Thema Brauen und so weiter, am Anfang mache ich es jetzt inzwischen immer so, dass die Leute sich einfach kurz vorstellen, wo kommen die her, was haben die schon erlebt und was haben die gemacht, damit man ein gutes Verständnis davon hat, woher kommen denn die Kompetenzen und warum sitzt mir jetzt der Franz gegenüber, der uns ausgerechnet was über Bier und Braukunst erzählen darf.
Also ich bin der Franz, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Ingolstadt, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und ja, auch in der Schule, sagen wir mal, habe ich die ersten Kontakte so mit Bier gehabt. Natürlich trinkt man immer schon gerne ein Bier. aber ich habe auch mit 16 dann angefangen mit dem Bierbrauen. Einfach so aus Spaß eigentlich. Das war jetzt gar nicht so bewusst auf die Zukunft geschaut, sondern einfach bloß so, weil ich gesagt habe, ah ja, komm, brauchen wir halt ein bisschen Bier daheim. Die wirkliche Passion ist dann erst so entstanden. Ich habe da meine Seminararbeit, also die ehemalige Facharbeit über Brauereigeschichte in Ingolstadt geschrieben. Und da ist es dann, diese ganze Faszination eigentlich im Brand für das ganze Brauhandwerk, weil Ingolstadt war eigentlich immer schon eine große Bierstadt, ist heutzutage gar nicht mehr so bekannt. Wir haben mal allein in der Altstadt über 46, also an die 46 Brauereien gehabt. Und ja, genau, also wir waren schon immer große Bierstadt, die haben großen Einfluss auch immer gehabt. Die haben zum Beispiel so ein Vetorecht im Stadtrat gehabt, einfach weil sie halt auch finanziell sehr gut dastanden. Die haben bei Münster auch einen großen Teil mitgezahlt. Also einfach nur, um so ein bisschen zu zeigen, wie einflussreich die auch waren.
Waren schon die ersten Lobbyisten.
Ja, oder? Genau. Und ja, und deswegen, ja, die haben nicht ohne Grund, ist ja auch hier in Ingolstadt das Reinheitsgebot erlassen worden, weil wir einfach immer eine große Bierstadt waren. Und war für mich dann ein Unding, mich da reinzufuchsen, was da eigentlich mal in Ingolstadt los war und dass jetzt eigentlich in der Altstadt ja nichts mehr ist. Und sagen wir mal, von dem Punkt an war schon immer in meinem Kopf so, da muss ich unbedingt mal wieder was, muss ich unbedingt was machen. Dann habe ich nach der Schule, wollte ich erst einmal ein bisschen weg von der Schulbank, habe dann eine Ausbildung angefangen zum Brauer und Melzer. Das war beim Augustiner in München. Also ich habe mich da überall beworben, habe mich auch in Ingolstadt beworben, aber der Augustiner war dann als erstes quasi, stand da vor der Tür, da hat mir als erstes angerufen und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann komme ich mal ein bisschen aus Ingolstadt raus, dann brauche ich mir nicht anhören, dass ich ja immer bloß in dem behutsamen Ingolstadt war.
Und dein Nest nie verlassen hast.
Genau. Deswegen okay. Bin ich dann da nach München für die Ausbildung und dann habe ich anschließend noch ein bisschen gearbeitet beim Augustiner. Die haben auch so eine historische Tennmelzerei. Das war eigentlich so wie ein bisschen im Museum arbeiten, aber trotzdem ganz spannend, weil es eben ein Schritt ist, den man eigentlich so nirgendwo mehr so sehen kann. Also es gibt nur noch 3 Tennmelzereien in Deutschland und auf der Welt sind vielleicht 4.
Crazy.
Und, ja, das ist eigentlich eine historische Art und Weise des Melzens und das ist eigentlich sehr ineffizient und nicht, ja.
Das muss später mal erklären, was das genau ist.
Genau, erzähle ich dann auch.
Ja.
Genau, habe ich da gearbeitet, dann habe ich ziemlich schnell einen Meister draufgesetzt, weil mir einfach das Wissen nicht gereicht hat aus dem normalen Gesellen, also für mich persönlich. Und dann nach dem Meister war ich dann erst einmal ein halbes Jahr unterwegs, so in der Weltgeschichte, habe ein bisschen andere Bierkulturen angeschaut. Wir sagen ja immer in Bayern, dass wir so die großen Bierbrauer sind und dann gibt's aber sehr, sehr viel andere Bierkulturen, auch in Europa, die ein bisschen unterschätzt werden, zum Beispiel Tschechien oder Belgien.
Ah, stimmt.
Und dann bin ich auch in die USA geflogen, war da 3 Monate unterwegs, einfach weil dieser ganze Craft-Beer-Hype ist ja mittlerweile jedem ein Begriff, der kam ja aus den USA. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich unbedingt darüber und mir das anschauen, auch wenn viele deutsche Brauer gesagt haben, was willst du da drüben überhaupt, die können doch nichts und so. Aber ich wusste, dass es nicht so sein kann. Und dann habe ich eben da ein bisschen unterwegs, war wirklich von der Ostküste über Mittel- und Westen bis hin zur Westküste, habe ich mir überall so ein bisschen umgeschaut, habe da gearbeitet bei Brauereien, habe auch so ein bisschen oft auch bei kleinen Brauereien, bis so jungen Brauereien auch mal ein bisschen mitgeholfen, dass da irgendwie um Sachen zu verbessern. Hab natürlich auch einfach mal nur Brauereien besucht, hab dann mit denen Bier getrunken und dann über Sachen geredet und so. Dann okay. Bin ich sogar nach Mexiko auch kurz gekommen und wow. über so Kontakte. Also ich habe nur die ersten 1,5 Monate geplant gehabt und alles andere hat sich einfach ergeben. Das war echt eine coole Sache. Und genau, danach bin ich wieder nach Deutschland habe dann noch ein Jahr lang beim Urban Chestnut Brewing Company in Wolnzach gearbeitet, bevor ich mich dann, also das war dann schon Teilzeit, um mich dann schon vorzubereiten auf die eigene Brauerei. Und seit 2020 bin ich jetzt eben hier, wo ich bin, und bin super glücklich, dass ich da jetzt meinen Traum hier leben kann. Und ja, deswegen hocken wir jetzt hier mit in der hinten die Brauerei, hier vorne ein bisschen ein kleiner Ausschank, wo wir jetzt auch hocken. Und ja, wie gesagt, bin super happy jetzt.
Perfekt. Mega. Vielen Dank für die kurze Intro, Franz. Crazy Reise, die du da eigentlich schon hinter dir hast. Also ich sag mal, du feierst da eigentlich heuer dein 10-Jähriges, oder? 10 Jahre braun, wenn du mit 16 angefangen bist.
Jetzt ja,
bist
stimmt, 26. Ja. Ja, genau.
10 Jahre Griesmüller Braukunst. Bevor wir später nochmal drauf einsteigen, knüpfe ich vielleicht an das an, was du als allerletztes gesagt hast, weil ich immer super interessiert dran bin, was im Ausland alles passiert, was du dir da mitbekommen hast, bevor wir dann auf die heimische Braukunst eingehen. Habt ihr euch dann, das heißt, ihr habt euch da gegenseitig so ein Stück weit befruchtet, oder? In den Brauereien?
Auf jeden Fall, genau. Also jetzt in den USA, da war es eben so, wir haben ja in Deutschland haben wir ja dieses Ausbildungssystem, du kannst dann Brauer und Melzer lernen, kannst dann Meister machen, du kannst auch an der Universität studieren oder an der Hochschule, das heißt das Ganze dann Brau- und Getränke, Technologe. Und in den USA gibt's ja sowas nicht. Also du kannst, wenn dann Chemie studieren, und dann gibt's dann so einzelne Kurse, die man belegen kann, die dann etwas genauer auf die Brautechnologie eingehen, aber auch nur sehr grob. Und ansonsten ist da jede Brauerei, die da gegründet wurde, sind einfach Hobbybrauer, die halt daheim gebraut haben und dann mit irgendwelchem angelesenen Wissen oder Praxiswissen einfach dann gesagt haben, oh ja, ich mache so ein tolles Bier, ich mache mir jetzt da selbstständig. Dementsprechend fehlen denen oft theoretische Grundlagen oder auch praktische Grundlagen, einfach weil diese, ja, auch diese Braukultur, die gab es ja vorher nicht bei uns. Wir haben ja in Deutschland und vor allem auch in Süddeutschland einfach schon eine bestehende Bierkultur, die schon immer so da war, und auch bestehendes Wissen, was dann immer weitergegeben wurde, gibt es jetzt dort so nicht, weil die Großbrauereien, die es schon immer gab, die sind eher ein bisschen verschlossen. Die wollen gar nicht so, dass das Wissen nach außen tritt, weil sie ja das Wissen für sich haben wollen. Und dementsprechend konnte ich da viel Input geben bei einigen Leuten. Also es ist jetzt nicht, gab auch viele, wo ich sehr, sehr viel lernen konnte.
Ja.
Und andersherum ist das Schöne, dadurch, dass sie diese ganzen Grenzen nicht, also dieses ganze Konstrukt nicht hatten, so wie wir es in Deutschland haben, sind die natürlich viel freier. Die denken sich Sachen, bei manchen Sachen, da denke ich gar nicht dran, weil ich gelernt habe, na, das macht man so und so und nicht anders. Und die kennen das natürlich nicht und die machen dann Sachen einfach, wo ich sagen würde, na, das kannst du doch nicht machen. Und oft,
was war das zum Beispiel?
Es sind eher so brauspezifische Sachen, sag ich mal, wenn jetzt eine Kleinigkeit irgendwie, ja, man müsste jetzt zu weit auf den Bauprozess eingehen, okay. Aber es sind wirklich eher so Kleinigkeiten, wo man eigentlich sagt, nee, das geht gar nicht, und die machen es halt dann einfach, und dann hat man ein Ergebnis, das dann wirklich eigentlich mal ganz was anderes ist, ohne jetzt an Qualität zu verlieren. Ja, ist eigentlich eine spannende Sache, weil wir einfach diese Grenzen so haben. Du bist ja schon fast wie in so einem Tunnel durch dein eigenes Wissen und denkst dann, links und rechts gibt's nichts mehr.
Und so muss es gemacht werden.
Genau,
so,
ja. Genau. Das ist ein bisschen typisch dieses bayerische Ding, so, ja.
So war schon immer so. Gemacht, ja, genau. Geil. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass so, weil die Amis sind ja so richtige Autodidakten auch, die sich alles irgendwie, da gibt's, so wie du sagst, da gibt's ja dieses klassische Ausbildungssystem in dem Sinne nicht. Aber interessant, dass da die Grenzen so ein bisschen aufgebrochen werden. Macht aber irgendwo auch Sinn, dass es trotzdem funktioniert. Ich meine, das Brauen macht man ja nicht erst seit wir Chemie studieren können, sondern es gibt schon ein paar Tage.
Ja.
Das Reinheitsgebot ist 1516 erlassen worden und davor wurde ja auch schon Bier gebraut. Man hat aber nur irgendwann festgestellt, es sollte irgendwie möglichst sauber sein.
Ja.
Da gibt es ja diesen Spruch, am Dienstag darf nicht mehr in den Fluss geschissen werden, weil am Donnerstag Bier gebraut wird. Irgend so, wie war das doch, oder?
Ja, ja.
genau deshalb würde mich jetzt mal interessieren, wie funktioniert Brauen? Also warum entsteht aus den Inhaltsstoffen, kannst du gleich noch was dazu sagen, warum entsteht aus den Inhaltsstoffen dann so ein goldfarbenes, schmackhaftes Getränk?
Ja, also das ist ganz eine spannende Sache. Also wenn man diesen Brauprozess so anschaut, dann ist es fast so, als wäre das alles so dafür gemacht, dass man daraus Bier macht. Das ist echt spannend. Also man hat ja erstmal grundlegend einfach hat man ein Getreide. Man nimmt da meistens Gerste her. Die wird vermälzt, also wird zum Malz gemacht. Da wird es einfach nur angekeimt und dann wird dieser Keimungsprozess durch hohe Temperaturen wieder beendet und durch Trocknung im Prinzip, das ist ganz einfach mal gesagt. Dann hat man einfach aus dem Getreide dann ein Malz gemacht. Dieses Malz wird dann in der Brauerei aufgebrochen, mit Wasser vermischt, dadurch gehen die ganzen Inhaltsstoffe in Lösung. Dann ist eben das Schöne, da gibt es auch im Malz selber und auch schon in der Gerste natürliche Faktoren, die dann auch dabei helfen, das so weit vorzubereiten, dass man dann daraus ein Bier machen kann. Dann kommt noch der Hopfen im Prinzip als Gewürz dazu und dieses ganze Konglomerat, das versetzen wir dann mit Hefe, die dann in der alkoholischen Gärung dann noch Alkohol und Kohlensäure entstehen lässt. Also ich versuche es jetzt nur ein bisschen einfacher zu erklären, dass man das irgendwie greifen kann. Also im Prinzip will man einfach der Hefe erst einmal Produkte geben, hauptsächlich zumal Malzzucker, dass die Hefe dann daraus Alkohol und Kohlensäure entstehen lassen kann. Und ich meine, genau, das ist eigentlich so das grundlegende Prinzip. Und da muss man eben, den Zucker gewinnt man letztendlich aus dem Getreide und der Hopfen ist dann wie so ein Gewürz nochmal dazu.
Das heißt, der Hopfen, der bei uns so hoch gelobt wird in der Holledau und so weiter, der ist eigentlich gar nicht für den Alkohol und fürs Bier an sich verantwortlich, sondern einfach nur für den Geschmack?
Mhm. Ja, kann man schon so sagen. Also der Hopfen bringt zum einen die Bittere mit ins Bier und zum anderen eben auch ein gewisses Aroma. Der Hopfen war auch, der wurde bis ins 12. oder 13. Jahrhundert im Bier ja gar nicht verwendet. Das hat man dann erst nach und nach gemerkt, dass der Hopfen einfach ein interessantes Aroma mit reinbringt, das auch dazu passt. Früher hat man allerlei Gewürze hergenommen, also da wirklich, da gab es alle möglichen Gewürze, die man hergenommen hat. Da gab es in der alten Anatomie auch einmal eine Ausstellung zum 500 Jahre Reinheitsgebot. Die haben dann alle Kräuter angebaut, die früher mal verwendet wurden zum Bierbrauen und das waren, keine Ahnung, 50, 60 Stück. Also da hat man wirklich alles mögliche an Gewürzen hergenommen und irgendwann hat man einfach gemerkt, der Hopfen ist einfach das, was das Ganze vollendet. Und das hat man dann auch im Reinheitsgebot gesagt, der Hopfen ist das Gewürz, das wir im Bier brauchen. Und ich sage mal, der Hopfen bringt ja auch einen gewissen bierigen Charakter dann erst ins Bier. Und deswegen ist der meiner Meinung nach auch unerlässlich fürs Bier.
Crazy. Was wird jetzt? Ah ja, genau. Warum schmeckt dann zum Beispiel ein Weizen nach Banane oder jetzt dieses Craft-Bier? Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob ein Craft-Bier, ob das auch nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde oder ob das nach anderen Regeln der Kunst, der Braukunst gebraut wird. Warum schmeckt das alles so unterschiedlich? Weil, meine, Hopfen hat ja eine gewisse Geschmacksrichtung, eine gewisse Gewürzrichtung, würde ich jetzt mal interpretieren. Mhm. Warum gibt es dann so viele unterschiedliche Geschmäcker trotzdem?
Jeder Rohstoff, von jedem Rohstoff gibt es ja nicht nur einen, sondern immer verschiedene Art und Weisen. Das ist angefangen vom Malz. Also es gibt 40, 50 verschiedene Malze. Man nimmt ja nicht nur immer nur ein Malz her, sondern ich habe auch gar kein Bier, wo ich überhaupt nur ein Malz hernehme. Es sind immer verschiedene Malze, die ich mische, um auf einen gewissen Grundkörper oder einen gewissen Grundgeschmack schon mal zu kommen. Die liefern auch verschiedene Ausgangsstoffe auch letztendlich für die Hefe, die verschiedenen Malze und auch bringt auch selber, das Malz bringt selber auch ein gewisses Aroma mit ins Bier. Wenn man zum Beispiel an ein dunkles denkt, das schmeckt eher wirklich so ein bisschen malzaromatisch, süßlicher, das kommt alles vom Malz.
Stimmt, ja.
Wie gesagt, gibt es 40, 50 verschiedene Sorten. Jede Metzerei schmeckt auch unterschiedlich und auch je nachdem, wo die Gerste angebaut wurde, kommt ja auch wieder im eigenen Charakter auch wieder ein bisschen mit ins Bier. Es gibt auch verschiedene Gerstensorten, auch die, mit denen man auch wieder spielen kann.
Das ist was, das kennt man also, eigentlich vor allem aus dem Weinanbau, gell? Dass man der schmeckt so ein bisschen erdig und der schmeckt so ein bisschen sonnig und so weiter.
Ja.
Okay, also es gibt es in der Brauereikunst, also im Bierbrauen, tatsächlich auch.
Ja, genau, und das ist, wie gesagt, angefangen vom Malz über den Hopfen, wo es auch 300 verschiedene Hopfenarten oder wahrscheinlich noch mehr gibt, aus verschiedenen Anbauregionen. Und die bringen auch einen völlig unterschiedlichen Charakter rein. Der Deutschhopfen ist eher so würzig, erdig. Der US-amerikanische geht eher in so eine fruchtige Richtung. Und so hat einfach jede Anbauregion auch so ein bisschen ihren eigenen Hopfen, ihren eigenen Geschmack mit reinbringt. Und dann gibt's am Schluss noch die Hefe. Hefen gibt auch hunderte verschiedene Arten von Hefen, die alle einen eigenen Charakter machen. Und je nachdem, was für Grundrohstoffe man der Hefe gibt, macht die wieder einen anderen Geschmack aus. Und dann kann man die Hefe auch noch unterschiedlich behandeln. Wenn man sie jetzt besser behandelt oder schlechter, sag ich mal, lässt sie auch wieder andere Aromen entstehen. Und so kann man mit diesen vier Zutaten, Gerste, Wasser, Hopfen, Hefe, so viele Biere brauen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gegner auch vom Reinheitsgebot und ich kann immer nur sagen, ich bin super stolz, dass wir das haben. Das bringt einfach eine gewisse Qualität und ein gewisses Grundvertrauen in das Bier. Und also wenn ich jeden Tag 5 verschiedene Biere braue, komme ich in meinem ganzen Leben nicht dazu, alles auszuprobieren, was es gibt, weil es einfach schier unendlich ist, ja, was man machen kann.
Ich habe auch einmal, habe ich mich mit einem wahrscheinlich war es ein Ire, weil es in einem Irish Pub war. Und der hat gesagt, in Irland, immer wenn er in einem Irish Pub sein Rotbier getrunken hat, dann hat er jeden Tag einen Schädel aufgehabt am nächsten Tag. Sagt er, dann ist er nach Deutschland gekommen, hat das deutsche Rotbier getrunken und dadurch, dass wir halt das älteste Lebensmittelgesetz der Welt haben, nämlich das Reinheitsgebot, hat er gesagt, er hat Rotbier getrunken, hat sich schon darauf eingestellt, nächsten Tag kann ich mich hinlegen und kann nichts mehr machen. Er hat gesagt, dem ist Pfennig gut gegangen. Das war gar nichts.
Ja, super. Er spricht ja für die Qualität eben des deutschen Bieres.
Also. Absolut, ja. Und ich will ja gar nicht wissen, was da an Schabernack getrieben werden würde, wenn man da sämtliche Dinge mit reinmischen kann. Mhm. Ich weiß nicht, was mir gerade einfällt. Ich habe auch schon mal gehört, dass manche Brauer hergehen und irgendwie so Kunststoffkugeln mit in den Brausud schmeißen, die dann später wieder rausnehmen, aber dass diese Rückstände, die dann drin bleiben, die irgendwie nicht mehr so wirklich nachweisbar sind, dass die dann den Schaum stabilisieren. Weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder.
Also es gibt verschiedene Sachen. Das, was du meinst, das ist, ja, ist für mehrere Sachen da. Da geht es eigentlich oft drum, dass man das Bier haltbarer macht. Und da gibt es leider auch so eine Sache in Deutschland. Also eigentlich ist ja das Reinheitsgebot, an das ich mich ja auch ganz strikt halten will und sagen wir auch ein bisschen sehr strikt auch an die ganze Sache rangehe. Aber es gibt leider in Deutschland auch ein sogenanntes vorläufiges Biergesetz von 1993. Und das ist immer noch vorläufig. Okay. Und das erlaubt Brauern, da steht auch drin, das darf man auch Reinheitsgebot nennen, dieses, wenn man das danach braut, nach diesem vorläufigen Biergesetz. Und das erlaubt vor allem mittelständischen Großbrauereien, solche Mittelchen einzusetzen, wenn man sie wieder rausnimmt, bis auf technisch nicht vermeidbare Mängel, so steht es in diesem Gesetzestext. Und wenn du natürlich jetzt eine schlechte Anlage hast, dann ist es natürlich technisch nicht vermeidbar, dass da viel drin bleibt. Aber das machen die Brauereien einfach dadurch, die geben was hinzu, um eigentlich Sachen aus dem Bier rauszuziehen. Das sind vor allem Eiweiße und Gerbstoffe. Und
warum will man die rausziehen?
Weil die eine Trübung im Bier bringen und auch geschmacklich Veränderungen im Bier bringen würden über die Alterung. Und Mittelständler und Großbrauereien oder große Mittelständler und Großbrauereien, die wollen ja ihr Bier überall, die wollen es ja möglichst lang, dass ein möglichst langes MHD drauf ist, dass es lange im Markt stehen kann, ohne dass sie viele Rückläufer haben. Die wollen das Bier exportieren nach Italien, nach Übersee, überall hin. Und deswegen darf das halt möglichst sich nicht verändern. Und dann machen die solche Sachen, zum Beispiel die Bierfiltration ist ja auch dazu da, dass man möglichst viel rausnimmt, dass sich einfach nicht mehr viel verändern kann im Bier. Was auch gemacht wird, ist zum Beispiel noch eine Wärmebehandlung, dass man das eben mit Wärme versetzt, dass dann das wirklich, dass da nichts mehr drin ist, was sich irgendwie verändern kann. Und so haben die halt immer eine gleichbleibende Qualität. Also das schmeckt, wenn es frisch aus der Brauerei rauskommt, genauso wie nach einem Jahr. Mhm. Und das wollen die eben, damit sich keiner beschwert, der dann sagt, ich habe das da frisch getrunken und das schmeckt jetzt anders wie da. Und dann setzen sie quasi gleich mal den Ursprungsgeschmack geschmacklich ein bisschen runter. Okay. Und dafür ist es dann immer gleich. Und das soll sich einfach nicht verändern. Und das ist halt im Gegensatz zu mir. Ich sag bewusst, hey, das Bier, das verändert sich, trinkt es frisch. Das ist sowieso eigentlich immer das Beste, wenn man Bier einfach frisch trinkt, weil dann hat man einfach das. Bier ist ein Lebensmittel, es verändert sich eben mit der Zeit und wenn man das frisch trinkt, hat man einfach noch den vollen Geschmack. Und lieber, mein Bier verändert sich dann auch mit der Zeit, ich sage irgendwann nach 3 Monaten, nimmt es auch an Geschmack ab, aber dafür habe ich 3 Monate die Chance, diesen vollen Geschmack zu erleben und das wird mir nicht gleich von vornherein weggenommen.
Aber schmeckt es dann nach 3 Monaten schlechter oder einfach nur anders?
Es schmeckt einfach anders. Also das Schöne ist, Bier kann ja nie gesundheitsschädlich werden. Das ist einfach aufgrund der Zusammensetzung vom Bier, wegen dem pH, wegen der Kohlensäure, wegen dem Alkohol, kann Bier nie gesundheitsschädlich werden. Wenn man nicht sauber gearbeitet hat, kann es sauer werden mit der Zeit. Aber man kann ein Bier eigentlich immer sorgenfrei genießen. Aber eben geschmacklich, diese Alterung des Bieres, die schmeckt man eben. Und was uns zum Beispiel auch schmeckt, ist, wenn es viel Lichteinfluss hatte, das ist immer ein Unding, wenn Getränkemärkte Biere draußen vor der Tür im Sommer stehen haben, weil dann ist es warm, Wärme verändert das immens und dann kommt viel Licht drauf und das ist also eigentlich wirklich peinlich und eigentlich müssten sie es wissen, aber sie machen es halt trotzdem, weil es ein schöner Werbeeffekt ist.
Okay, krass. Mhm. Also am besten dann einfach in einem dunklen Kühlschrank, also Bier aus dem Keller.
Ja, genau. Und deswegen steht eigentlich auf vielen Bieren drauf, bitte kühl und dunkel lagern, aber man hat es eigentlich schon so oft gelesen, dass man schon gar nicht mehr darüber nachdenkt, warum das überhaupt draufsteht, aber das ist nicht ohne Grund eben, weil eben Bier ein Lebensmittel ist, das sich verändert und eben das Schönste wäre eigentlich, wenn man sagt, ich hole mein Bier immer bedarfsgerecht frisch, hab's immer im Kühlschrank oder im Keller und dann habe ich eigentlich immer den besten und schönsten Biergenuss.
Das wird der ein oder andere Bayer wahrscheinlich sagen, es ist eine Schande, aber dann wäre ja eigentlich die Aludose gar nicht schlecht, oder? Im Sinne der Dunkelheit.
Genau, per se ist die Dose auch das Allerbeste fürs Bier, weil man hat möglichst wenig Luft drin. Also bei der Flasche braucht man noch einen gewissen Luftraum, weil sich das Glas halt nicht so ausdehnen kann. Die Dose, die ist ein bisschen flexibler, deswegen braucht man da keinen Luftraum als Puffer. Und dadurch, dass es dunkel ist, ist das, sogar das mit dem Alu-Ding ist es super geschützt vor Licht. Und so gesehen ist es wie ein kleines Minifass und da ist es schon, ist es eigentlich besser fürs Bier. Jetzt ist das, warum mache ich das dann nicht? Ist natürlich praktisch eine Flasche, die kannst du ja 30 bis 50 Mal wieder sauber machen, wieder hernehmen. Und für mich als kleine Brauerei ist es einfach viel sinnvoller, wenn ich sage, hey, ich bin eh nur in diesem, agiere in diesem kleinen regionalen Gebiet, ich kriege meine Flaschen immer wieder zurück, kann die waschen und wieder hernehmen. Dann ist es natürlich viel effektiver, als zu sagen, ich nehme die Alu-Dose, die ich dann immer wieder einschmelzen muss und neue, also die Beanders natürlich einschmelzen muss und dann neue Alu-Dosen herstellt. Das ist ein immenser Energieaufwand. Und dann ist es für regionale Brauereien einfach viel sinnvoller zu sagen, ich nehme die Mehrwegflasche, die kann wieder zurückgegeben werden, die muss ich einfach bloß sauber machen und dann kann ich es wieder abfüllen.
Mhm. Macht Sinn, macht zu 100% Sinn. Da hat es in der Corona, oder nicht in der Corona-Zeit, jetzt wo es diesen ganzen Rohstoffmangel und so weiter gibt, habe ich mitbekommen, hat es auch diesen CO2-Mangel tatsächlich gegeben. Also man glaubt es kaum, wo alle von zu viel CO2 sprechen. Wegen der Abfüllung oder warum war das? Ich glaube schon, oder?
Genau, also das CO2 braucht man, weil Bier, habe ich ja kurz erwähnt, das mag überhaupt keinen Sauerstoff. Wenn Sauerstoff ins Bier kommt, das verändert das Bier einfach immens. Und deswegen, wenn man das Bier steht ja unter Druck im Tank und wenn man jetzt Bier rausdrücken will, man braucht ja diesen Druck, um die Kohlensäure im Bier zu lassen. Deswegen steht das Bier unter Druck, weil ist ja klar, wenn man sich ein Bier aufmacht, dann entweicht auch die Kohlensäure und das Bier wird Lack. Und so muss man das sich auch im Tank vorstellen. Wenn man jetzt da einfach das Bier rausziehen würde, dann würde ja der Druck im Tank weniger werden und dann wird das Bier Lack. Und deswegen muss man quasi was nachströmen lassen, damit der Druck aufgebaut bleibt. Aber wenn man jetzt Luft nachdrücken würde, einfach Druckluft, dann würde das Bier oxidieren, also durch den Sauerstoff oxidieren und wird dann einfach nicht mehr schmecken. Und deswegen braucht man dafür, für die Abfüllung, um den Tank leer zu drücken, braucht man CO2 und auch in der Flasche. Die spült man vorher mit CO2, um eben eine luftfreie Umgebung dann für das Bier zu schaffen.
Crazy. Ja. Kommt dann so die Kohlensäure auch ins Bier rein oder passiert das tatsächlich über den Gärungsprozess mit der Hefe?
Gott sei Dank nicht. Also bei den Amis habe ich das ganz oft gesehen. Ich habe selber auch schon mit Amerikanern in Deutschland geredet. Die haben auch gesagt, die wissen nicht, warum die das so machen, weil in Deutschland ist es überall der Fall, dass man darf auch gar keine technische Kohlensäure im Bier lösen, sondern man darf nur die eigene Gärungskohlensäure quasi im Bier auffangen, um die dann im Bier zu lösen und so dann die Kohlensäure aufzubauen. Also alles an Kohlensäure, was man im Bier hat, ist auch wirklich durch die Gärung entstanden, ist nichts, was man zugesetzt hat.
Okay.
Und also wenn man sowas macht, zum Beispiel beim alkoholfreien Bier, da muss man auch, da geht die Kohlensäure für einen kurzen Moment weg und die fängt man auch auf, um die dann danach wieder dazu zu geben, weil es eben sonst verboten wäre, nochmal technische Kohlensäure dazu zu geben. Aha. Deswegen steht auch oft auf alkoholfreiem Bier drauf, gärungseigene Kohlensäure oder sowas bei den Zutaten.
Muss ich mal aufpassen, wenn ich eins kaufe. Wie macht man alkoholfreies Bier insgesamt?
Da ist es so, da gibt es verschiedenste Verfahren. Man kann ein normales Bier brauchen und dann nachträglich den Alkohol entziehen. Man kann sagen, ich gär das Bier nur an, lass eben nur ganz eine kleine Menge Alkohol entstehen beende dann diesen Gärungsprozess einfach dadurch, dass ich das zum Beispiel mit Wärme aufschlage, dann ist der Gärungsprozess beendet, weil die Hefe einfach abstirbt. Die schmeckt dann oft ein bisschen süßlicher, weil es ja nur angegoren wurde. Man muss auch da dazu sagen, alkoholfrei heißt ja immer nur unter 0,5% Alkohol. Das ist bei allen alkoholfreien Produkten, die man kauft, einfach wenn man auch sagt, zum Beispiel, wenn du einen Saft aufmachst und der steht 3 Tage rum, dann fängt da ja auch schon eine Gärung an und da kann es auch schnell mal sein, dass das einfach irgendwas 0,5% Alkohol hat. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, das ist in Ordnung bis 0,5%. Das ist noch das, was der Verbraucher als alkoholfrei akzeptiert. Und deswegen gibt es auch diese ganzen 0,0 Biere, die dann wirklich 0,0% haben.
Wollte ich jetzt nämlich fragen. Okay.
Aber genau, normalerweise, wenn alkoholfrei irgendwo draufsteht und nicht 0,0, sondern alkoholfrei, dann heißt es unter 0,5%.
Okay, das heißt, es ist aber dann auch eigentlich nichts für die Schwangeren, oder?
Nein, genau. Also eigentlich deswegen auch zum Beispiel bei mir im Laden, ich sage dann auch oft, wenn eine Frau offensichtlich schwanger ist oder irgendwie was, sagt, sie ist schwanger und sie will jetzt keinen Alkohol trinken, dann sage ich, ja, dann trinkst lieber kein alkoholfreies Bier und dann haben wir irgendwie Hopfenlimo oder sowas da, was dann wirklich alkoholfrei ist. Genau aus dem Grund, dass man da...
Brauchst du dann diese Limo auch?
Oder? Nein, mache ich nicht, aber wir sind gerade dabei. Also
geil.
Meine Mom war tatsächlich in Baden-Württemberg und hat da jemanden kennengelernt, der das selber macht, so ein Hopfensirup, aus dem man dann eben diese Hopfenlimo machen kann. Und da sind wir jetzt gerade dabei, an dem Rezept zu tüfteln mit den Tipps.
Cool.
Aber momentan beziehe ich das noch von woanders.
Ja, aber bin ich gespannt, weil das haben wir ja mitgekriegt, das war so dieser Bionade-Trend, den es teilweise immer noch anhält. Das ist ja eigentlich kein Limo, sondern das ist ja auch ein gebrautes Fruchtgetränk, wenn man so möchte.
Ja.
Also das macht sich im Endeffekt auch diesen Gärungsprozess zunutze, oder?
Genau, also da sind es Milchsäurebakterien, die das Ganze vergären und dadurch kommt dieser saure Geschmack. Man will ja in der Limo auch immer so eine gewisse Säure haben, die natürlich dann mit der Süße vom Zucker kompensiert wird und dann eben diesen typischen Limo-Geschmack gibt oder diesen Grundgeschmack in der Limo gibt. Und da wird eben die Säure nicht irgendwie zugesetzt, wie bei einer normalen Limo, sondern da nimmt man einfach die natürliche Säure, die bei der Vergärung von Milchsäurebakterien oder anderen Bakterien entsteht. Also das ist nicht ungesund oder was, ganz im Gegenteil. Das ist sogar teilweise ganz ganz gut für den Darmtrakt. Also natürlich alles in Maßen immer. Aber genau, es ist einfach ein natürlicher Prozess, der dann das entstehen lässt.
Geil. Das habe ich nicht gewusst, dass das mit Milchsäurebakterien funktioniert.
Also ich glaube, die nehmen mehrere Kulturen her, aber unter anderem auch Milchsäurebakterien.
Ja, wir haben letztens nämlich zu Hause Kefir gekauft und da steht an der Seite, stehen ganz viele Milchsäurebakterien drauf. Das ist ja auch das, was man für den Joghurt und so weiter hernimmt. Und da gibt es, keine Ahnung, ob es Hunderte sind, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Milchsäurebakterien. Ja. Geil. Aber das heißt, es ist rein theoretisch auch was, weil du vorhin gesagt hast, man lernt dann Lebensmitteltechnologie, hast du es, glaube ich, genannt?
Genau, Brau- und Getränketechnologie.
Brau- und Getränketechnologie, ja. Danke. Und da lernt man solche Techniken quasi auch?
Ja, also das ist tatsächlich in dieser ganzen Branche so der Fall. Also in der Universität und an der TH ist es mit dabei, also wirklich allgemein Getränke auch. Man kann sich dann auch nochmal so, glaube ich, sogar so Zusatzmodule wählen, wo dann auch irgendwie Schnaps oder sowas noch dabei wäre. Aber das ist auch bei der normalen Ausbildung zum Brau- und Melzer und auch in dem Meister, beim Brau- und Malzmeister mit dabei. Da ist auch alkoholfreie Getränkeherstellung mit dabei. Ist ja auch klar, weil sehr viele Brauereien ja auch alkoholfreie Produkte herstellen, Limonaden und alles Mögliche. Also ja, es ist eigentlich bei den meisten, auch mittelständischen Brauereien, die haben ja auch oft eine eigene alkoholfreie Getränkelinie.
Ja.
Und da muss man natürlich sich auch mit der Herstellung auskennen. Und deswegen ist das auch immer Teil von dem Ganzen.
Okay, cool. Macht ja auch irgendwo Sinn, weil wenn man sich so den Alkoholkonsumtrend anschaut, der geht ja steil nach unten. Mhm. So die Jugend geht irgendwie nicht mehr fort.
Ja.
Hat man so das Gefühl.
Ja, leider.
Leider, ja. Es wird manchmal vielleicht nicht schaden, nur ein bisschen Lockerheit in den Alltag zu bringen. Aber so gesehen macht es natürlich rein wirtschaftlich gesehen allein schon Sinn, sich da auf beide Standbeine, auf das Alkoholische und auf das Nicht-Alkoholische, also auf das Alkoholische für die ältere Gesellschaft, also für uns, und auf das Nicht-Alkoholische für die nachkommende Gesellschaft zu konzentrieren.
Ja.
Spannend. Zum Hopfen wollte ich auch noch eine Sache sagen. Ich habe nämlich letztens gelernt, dass der Hopfen dass der Hopfen eine Hanfart ist.
Mhm. Ja, also es gehört, genau, Hopfen gehört zur Familie der Hanfgewächse. deswegen, es ist ja auch letztendlich, wenn du so willst, auch ein bisschen ein Unkraut irgendwo. Wächst ja auch wie Sau, also so ein Hopfen, der kann ja bis zu 10 Zentimeter am Tag auch wachsen. Und ich finde, ja, das ist total krank. Also du kannst dem Hopfen beim Wachsen zuschauen. Das ist wirklich so krass. Und es ist auch, also ich finde, dass auch der Hopfen so, auf, allein schon, man merkt es, finde ich, auch in der Optik ein bisschen, auch in diesen Dollen, die da bildet, dass das natürlich irgendwo sicher eine Verwandtschaft, also dass das eben eine Hanfpflanze ist, die da eine Verwandtschaft hat. Ich habe tatsächlich letztens mit einem Hanfbauern mal Kontakt gehabt, mit dem bin ich sogar verwandt, der heißt auch Franz Ottenkolber, genauso wie ich, lustigerweise. Und der hat mir ein bisschen an Hanf mitgegeben und damit habe ich so einen kleinen Versuch so privat gebraut und es bringt tatsächlich auch einen ähnlichen Geschmack mit rein. Das hat auch so einen würzig-harzigen Geschmack und bringt auch einen ganz eigenen Geschmack ins Bier, was auch spannend ist. Also man merkt dann auch die Verwandtschaft, weil es einfach beides auch sehr gut theoretisch tauglich ist fürs Bier. Ich kann jetzt natürlich nicht mit dem Hanf brauen, weil ich ja ans Reinheitsgebot gebunden bin.
Klar.
Aber ja.
Dürftest du es rein theoretisch in Deutschland verkaufen, sowas? Halt nicht als Bier dann, sondern als, weiß ich nicht, Mischgetränk?
Ja, ich habe tatsächlich deswegen, weil es mir, weil es doch sehr spannend war, habe ich da mal nachgeschaut oder mich informiert. Aber ich bin gerade so weit, dass es in Bayern nicht erlaubt ist, das zu brauen. Man dürfte es als Mischgetränk verkaufen. Wenn ich aber erst einen Hanftee machen würde und den dann dazu brühen würde, aber ich das, dann kriege ich diesen Geschmack nicht raus. Das ist gerade so ein bisschen so ein Struggle, in dem ich jetzt gerade bin, okay, wie ich das machen könnte. Wobei das natürlich auch jetzt nicht, sagen wir mal, das wäre, wenn dann nur so spaßeshalber mal so eine Geschichte, weil, wie gesagt, ich will ja eigentlich Biere brauen und nicht irgendwie so Hanfbierbrauer wäre oder sowas. Ja. Und man dürfte es in Deutschland ohnehin dann nicht Bier nennen, weil es eben Bier klar definiert ist als nach dem Reinheitsgebot gebraut, wobei das auch nur in Süddeutschland bzw. in Bayern sehr, sehr strikt gesehen wird. Und in anderen Bundesländern kann man da Sondergenehmigungen beantragen und dann darf man das auch einfach mal außerhalb vom Reinheitsgebot machen. Und teilweise habe ich auch gehört, dass in manchen Teilen in Deutschland dann sogar, dass man das gar nicht beantragen muss, sondern einfach so das machen darf.
Und trotzdem Bier nennen darf?
Ja, eigentlich nicht, aber oft erinnert es dann an Bier. Und da ist es dann eben ein bisschen unfair, weil zum Beispiel in Bayern, also ich find's eigentlich gut so, dass wir das haben und dass da auch drauf aufgepasst wird. Aber in Bayern gibt's zum Beispiel eine Brauerei, die hat ein Milk Stout gemacht. Was da ist das? Das ist ein, Stout, kennt man jetzt sowas wie Guinness, das ist ja auch ein Stout.
Mit dem ganz feinen Schaum.
Genau, mit dem feinen Schaum. Das ist ein sehr, sehr röstaromatisches Bier, sehr malzig. Und und bei diesem Milk Stout wird Laktose dazugegeben, also Milchzucker, um so einen cremigen Geschmack zu geben. Das ist eigentlich was, ich glaube, das kommt aus England oder so, will ich mich aber jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und das haben die gemacht, haben das dann als Milk Stout verkauft, da stand nirgendwo Bier drauf, weil sie gesagt haben, wir dürfen ja nicht Bier draufschreiben. Aber dann hat der Gesetzgeber gesagt, das erinnert an ein Bier, weil ein Stout eine Biersorte ist und dessen denkt der Verbraucher, das ist ein Bier. Und da mussten die, ich glaube, 15.000 Euro Strafe zahlen und das komplette Bier wegschütten vor dem Zoll als Strafe quasi wegen Bruch vom Reinheitsgebot.
Also es wird schon durchgesetzt.
Das wird schon, vor allem in Bayern schon, da sind die knallhart. Also da gibt es keine Ausnahme.
Also ich finde es ja gut. Also es hat ja seinen Sinn, warum das so ist. Weil wenn das der Präzedenzfall wäre, da wären wir auf einmal dabei, dass man sagt, ja, aber das hat
dann
man
ja alles.
Ja, genau, das hat man ja damals auch gedurft, genau. Ja. Okay, das finde ich aber gut. Wenn jetzt du so, oder gibt's noch irgendwelche anderen Dinge, die du schon ausprobiert hast oder die du so ausprobiert hast, wo du sagst, boah, das war schon echt spannend?
Jetzt außerhalb vom Reinheitsgebot oder?
Also sowas wie dieses Hanfbier zum Beispiel.
Also das mit dem Hanf, wie gesagt, das war jetzt einfach, hat sich schön ergeben, deswegen habe ich das gern gemacht und war auch eine spannende Geschichte. Es ist tatsächlich aus Beingries, da gibt es eine kleine Schokoladenmanufaktur und die Frau ist auch schon auf mich zugekommen und hat gemeint, ob man da nicht was machen kann. Das habe ich auch ausprobiert, weil die hat so von der Kakaofrucht, die Kakaoschalen, die kann sie nicht für die Schokolade hernehmen. Und dann hat sie gemeint, ob ich das nicht irgendwie verarbeiten kann. Da habe ich bis jetzt noch nicht so gute Ergebnisse erzielt daraus, aber das war was ich einfach mal ausprobiert habe. Aber ich sag mal, das sind dann eigentlich auch schon so die Grenzen in dem Fall. was ich jetzt selber gebraut habe. Was ich aber zum Beispiel gerne trinke, ist in, vor allem, das kommt aus Belgien, das sind so Sauerbiere, die sind spontan vergoren mit wilden Hefen, die in der Luft sind. Das ist einfach eine ganz traditionelle Weise, das machen die schon seit 500 Jahren so. Und letztendlich haben vor 500 Jahren wahrscheinlich die Biere auch so geschmeckt, einfach weil man die Hefe erst sehr spät entdeckt hat. Und bis dahin war das alles immer spontan, Gärung bis 1890 rum, wo die Hefe erst entdeckt wurde. Und diese Biere, die haben ganz ein komplexes Aroma und die werden auch, das wäre jetzt so sogar alles noch innerhalb vom Reinheitsgebot, aber die Belgier machen auch das gerne, dass sie dann diese Biere, die werden zwar auch pur verkauft, aber die stellen es auch gerne mal mit Früchten und sowas her, dass sie dann noch Früchte dazugeben und es bringt einfach ganz einen eigenen Geschmack und das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr komplex, aber da muss man sich auch eintrinken. Also das ist jetzt nichts, was man einem normalen Biertrinker jetzt vorsetzen kann, weil jeder dann sagt, oh Gott, das ist das, so eine saure Flöre. Aber man darf da auch gar nicht an Bier denken, das geht dann eher so in so eine Wein-Sektartige Richtung eigentlich. Sind aber sehr spannende Sachen. Aber das wäre jetzt was, wo ich sogar selber sehr überzeugt bin von dem Ganzen. Aber das braucht so eine Erfahrung und so ein Erfahrungsschatz, auf den ich gar nicht zurückgreifen kann. Deswegen würde ich sowas gar nicht brauen wollen und überlasse es denen, die das wirklich können, weil das ist eine ganz eigene Geschichte.
Crazy. Also Sauerbier heißt das Ding. Mhm. Wenn du sagst, so spontane Vergärung und so hat man das früher gemacht, weil die Hefe erst 1890, hast du gesagt, gefunden wurde oder verwendet wurde. Erklär mal, wie das früher war. Ja.
Also früher hat man gebraut, der Brauprozess war eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich zu heute, auch vom Prinzip. Letztendlich hat man aus der Gerste oder aus dem Getreide den Malzzucker gewonnen, den dann die Hefe später für die Gärung gebraucht hat. Man hat eben am Anfang Gewürze hergenommen, ab dem 13. Jahrhundert vermehrt Hopfen als Gewürz quasi im Bier und dann war das, man hat die, im Reinheitsgebot steht ja ursprünglich eigentlich auch nur, man soll Malz, Wasser und Hopfen hernehmen. Die Hefe ist da gar nicht erwähnt.
Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, weil wenn die erst so spät gefunden wurde oder verwendet wurde, kann die ja vorher gar nicht drinstehen.
Ja, genau. Ja. Genau, und dann, das war eben auch, also die haben schon gewusst, da ist irgendwas drin, irgendein Schlatz, der am Ende übrig bleibt, und wenn man den im Bottich lässt und das neue Bier drauf tut, dann wird es ein bisschen besser, wenn das mit drinnen bleibt. Aber man hat immer gedacht, das ist irgendwas Göttliches, was da passiert. Nach dem Brauprozess hat man auch immer gesagt, Gott gebe Glück und Segen rein. Und dann hat man halt gehofft, dass Hefen, die in der Luft sind, hier, wo wir gerade sitzen, sind um uns herum auch in der Luft Hefen und Bakterien. Wir haben auf der Haut auch sehr viel Hefen. Und man hat einfach gehofft, dass möglichst viel in den Sud, in diesen offenen Bottich reinfliegt, und das mit dieser Gärung startet. Aber man hat sich das ja nicht erklären können. Man hat immer gedacht, dass das was Göttliches ist, was die Würze, also bei unvergorenem Bier spricht man immer von Würze, was die Würze zu Bier macht. Mhm. Und man hat ursprünglich dann auch gedacht, okay, dieser Schlatz, der mir übrig bleibt, kommt irgendwie aus der Gerste raus. Deswegen hat man das auch nicht erwähnt, dass da irgendein Schlatz noch mit rein soll. Also man hat das dann sogar Zeug genannt. Oft spricht man sogar in Altenbrauereien heute noch von Zeug, wenn es um Hefe geht. Okay. Man hat einfach gedacht, das kommt von der Gerste. Deswegen hat man gedacht, das ist damit abgedeckt. Und man hat eben gedacht, das ist irgendwas Göttliches. Und oft ist auch ein Bier nichts geworden, weil einfach nicht genügend Hefen reingeflogen sind. Dann war halt eben Hopfen und Malz verloren, daher auch dann dieses Sprichwort, weil man halt dann die ganze Arbeit, die man mit dem Hopfen hatte, auch von der Landwirtschaft angefangen bis zum Brauprozess und auch mit der Gerste, die war halt dann verloren und man musste halt alles wegkippen.
Ah, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch passiert, aber ich stelle mir dann vor, dass das stinkt. Weil es dann einfach nicht in diesen Gärprozess.
Genau, also das kann auch sauer zum Beispiel einfach werden, das kann muffig werden, das kann alles Mögliche kann damit passieren. Aber das ist recht.
Es wird dann einfach schlechtes Bier.
Genau, es wird einfach schlecht oder es wird gar nicht erst Bier, genau.
Okay.
Ganz kurz noch zur Hefe, 1890 rum, also es war ein bisschen später, ein paar Jahre, wo hat eben Louis Pasteur hat dann die Hefe gefunden, weil kurz vorher wurde das Mikroskop erfunden und der hat dann erst im Mikroskop gesehen, da gibt's noch irgendwas, was kleiner ist. Man hat sich ja vorher gar nicht vorstellen können, dass es Sachen gibt, die man gar nicht sieht. Und erst dadurch wurde das dann gefunden, dass da noch irgendwas ist, was Kleineres, was man nicht mit dem Auge erkennen kann, das ja auch arbeitet und auch irgendwas bringt. Und deswegen erst seit der Zeit rum hat man dann bewusst Hefekulturen gezüchtet und die dann als Reinkultur dazugegeben.
Mm. Krass, gell? Also in diese Phase oder in diese Lage muss man sich erstmal versetzen können, weil das ist ja für uns heutzutage vollkommen normal.
Ja, ja.
Also Lupe, Brille, Mikroskop und so weiter. Ja. So dass es Atome, Quarks und keine Ahnung, was alles gibt. Und früher war halt so, ja, keine Ahnung, das, was du nicht gesehen hast, gibt es nicht so.
Und vor allem, wie lange halt dieses früher ging, so bis, also das ist ja im Prinzip 130 Jahre erst her. Und bis dahin war einfach alles nicht, gar nicht existent für die Leute.
Das und alles, was du dir nicht erklären konntest, bist halt dann rüber ins Münster marschiert und hast
geholt.
Ja. Also schon eine abgefahrene Zeit irgendwie, gell? Mhm. Aber cool, dass es dann so entstanden ist. Suchst du dir, weil du jetzt gesagt hast, eine Dame mit den Schokoladenschalen ist auf dich zugekommen, das mit den Hanf jetzt, suchst du dir deine Zutaten auch tatsächlich händisch raus, oder? Also du fährst irgendwo hin und überprüfst die Qualität. Also ich, so romantisch stelle ich es mir jetzt vor. Vielleicht gibt es ja auch einen Markt oder irgend sowas. Also wenn man das aus der Kaffeeröster-Werbung kennt, vielleicht gibt es sowas auch für den Brauer, das weiß ich nicht, das kannst du mir jetzt erklären.
Ja.
Suchst du dir das wirklich so manuell raus?
Ja. Also ich sage mal, das jetzt mit dem Hanfbauen und der Schokoladenfrau, sage ich jetzt ganz banal, das war jetzt eigentlich eher so im Hobbybereich, so ein bisschen spaßeshalber, weil die auf mich zugekommen sind, einfach um zu schauen, was ist da noch möglich. Ist jetzt aber auch nicht mein Hauptgeschäft oder das, wo ich irgendwie groß hin will. Die normalen Rohstoffe fürs Bierbrauen, das ist leider nicht so, dass man irgendwie auf dem Basar geht und sagt, ich kaufe jetzt da den Zentner Malz für den mit dem Preis. Sondern ich gehe da wirklich zur Melzerei hin, sage denen, ich brauche die und die Malze, die kriege ich dann einfach in Säcken, kann ich die abholen. Kann mir das auch vorher anschauen, kriegt die Analysenwerte zum Malz oder auch zum Hopfen, das ist eigentlich parallel, ich schaue das natürlich an, das Malz, optisch, wie sind die Werte, passt das alles, ich lasse es auch ab und zu mal woanders nochmal analysieren und vergleiche das, ob dann wirklich das die Werte sind, die mir gegeben werden.
Wow.
Und mit denen kann man dann eben so arbeiten. Und eigentlich parallel läuft es auch zum Hopfen. Bekomme den Hopfen teilweise von einem Hopfenbauer, mit dem ich in der Klasse war. Der ist da in der Pöhringer Gegend. Und das ganze restliche Jahr über bekomme ich den Hopfen aus Niederlauterbach. Das ist da zwischen Geisenfeld und Wolnzach. Das ist so eine kleine Erzeugergemeinschaft. Und die haben sehr, sehr gute Lagen und einen sehr, sehr hochqualitativen Hopfen. Und da ist auch immer so, da hole ich mir den Hopfen direkt von dort, habe dann auch wieder Analysenwerte, kann den Hopfen begutachten und wenn mal die Qualität nicht passen würde, dann würde ich wenn ich hingehe, das ist Gott sei Dank noch nie passiert, aber sag, hey, pass auf, das geht so nicht, dann ist sofort Verständnis da, weil die wollen natürlich ihren Ruf nicht verlieren, weil sagen wir, die Branche ist jetzt nicht so groß, man kennt sich untereinander und wenn einer erzählt, oh, da passt die Qualität nicht, dann springen da sehr, sehr schnell sehr viele ab und deswegen wollen die auch gar nicht, dass die Qualität oder schauen die auch, dass die Qualität niemals nachlässt.
Okay. Hast du da jetzt mit, keine Ahnung, weil die Sommer jetzt immer wärmer werden, hast du da schon Unterschiede gemerkt in der Qualität oder dass sich der Hopfen insgesamt verändert?
Ja, also da ist ja das, haben wir Gott sei Dank, vor allem in der Holledau, wo ich jetzt eigentlich die große Menge von meinem Hopfen hole, da haben wir eine unglaublich gute Qualität. Einfach allgemein. Der Durchschnittsbetrieb in der Holledau, der hat ja 17 Hektar. Der Durchschnittsbetrieb zum Beispiel in den USA hat 200 Hektar. Also das sind Unmengen, was die da machen. Und dementsprechend andersherum in der Holledau. Wir haben einfach, der Bauer ist einfach so nah an der Pflanze dran und kann so eine Qualität gewährleisten, dass das schon mal gesichert ist. Natürlich jetzt mit den heißen Sommern ist es schwierig, aber es ist so, wenn man wenn man einen heißen Sommer hat oder einen nass-kalten Sommer, das bewirkt im Hopfen eigentlich nur, dass sich gewisse Stoffe mehr bilden. Also bei dem einen bildet sich die Bittere eher mehr, beim anderen eher mehr das Aroma. Das heißt, je nachdem, wie das Wetter lustig ist, hat man halt im einen Jahr eher einen Hopfen, der ein bisschen mehr Bittere mit reinbringt oder im anderen Jahr einen Hopfen, der mehr Aroma mit sich bringt. Und das ist dann eher, sind diese Qualitätsschwankungen. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie das dann unsauberer schmeckt oder was, sondern es sind einfach gewisse, die Stoffverteilungen unterschiedlich.
Okay.
Und damit muss man arbeiten. Und das muss jeder Brauer Jahr für Jahr machen, dass er die Rezepte anpasst auf die aktuelle Rohstoffsituation. Muss man die halt anders geben oder den Brauprozess dann darauf abstimmen, dass dann die Rohstoffe wieder passen und dass das Bier dann auch so schmeckt, wie man es gewohnt ist.
Das heißt, wenn ich dann ein Bier haben möchte, das nicht so bitter ist, sagen wir mal, ich bekomme einen bittereren Hopfen, tue ich einfach weniger rein.
Im Prinzip schon. Also es ist so, die Bittere aus dem Hopfen bekommt man raus, indem man den Hopfen sehr, sehr lange kocht. Und das Aroma im Hopfen, das sind Aromaöle, die sind leicht flüchtig. Wenn man jetzt den Hopfen lange kocht, dann sind halt alle Aromaöle schon verschwunden.
Okay.
Und das heißt, man gibt am Anfang, so grob gesagt, man am Anfang ein bisschen an Hopfen für die Bitterung und am Ende vom Kochen gibt man ein bisschen Hopfen fürs Aroma. Und dann kann man natürlich das auch anpassen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eher einen bittereren Hopfen habe, dann gebe ich am Anfang ein bisschen weniger. Das kann man sich auch alles ausrechnen. Und dafür am Ende ein bisschen mehr, damit eher die Öle, die fehlen, also das Aroma, das fehlt, dann ein bisschen stärker ist, dadurch, dass ich am Ende ein bisschen mehr gebe und die Bittere auch so ist, wie es gewohnt ist, indem man am Anfang quasi ein bisschen weniger gibt. Aber das kann man eben alles, dadurch, dass man die Werte ja hat von dem Hopfen, kann man sich dann ausrechnen. Mhm.
Und jetzt wird's langsam mal Wissenschaft. Ja, weil es ist ja, man stellt sich das, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen zu einfach vor, dass man da ein paar Sachen zusammenschmeißt, kocht das Wasser einmal auf und schöpft und füllt's dann ab, ja. Sondern es ist schon Wahnsinn, was da auch an Hirnleistung drinsteckt, damit am Ende halt aber sowas Geschmackiges rauskommt.
Das stimmt eben. Und ich meine, so ein Bier, das dauert eben, es gibt natürlich Biere, die sind nach 3-4 Wochen fertig. Es gibt Biere, die dauern so 6-7 Wochen. Und ich habe auch gerade eben ein Bier im Tank, das habe ich Mitte November gebraut. Und das ist ein Starkbier für die Starkbierzeit. Das liegt halt dann einfach 3 Monate drin. Und letztendlich haben wir 3 Monate, ist mir im Ungewissen, wird das was oder nicht.
Echt, oder?
Weil es kann natürlich immer irgendwas sein. Und auch so, es ist halt einfach, man muss sehr viel Geduld haben auch und dem auch die Zeit geben. Und aber das ist auch das Schöne.
Ja, aber das heißt, zwischendrin mal probieren ist nicht, oder?
Doch schon. Also genau das muss man auch probieren. Wann ist jetzt der Zeitpunkt, ab dem das Bier fertig ist? Also das ist eben ein Naturprodukt und man kann nicht sagen, wie wenn man jetzt irgendwie ein Auto herstellt, ich mache den Schritt und es geht immer weiter, sondern man muss sich ein bisschen auf die Natur einstellen. Es kommt, ist am Anfang so beim Brauprozess, dass man eben mit den Rohstoffen immer arbeiten muss, dass das halt möglichst gleich schmeckt, das, was ich eben gerade erzählt habe. Und auch am Ende dann, das dauert, der Prozess, dass das Bier ausreift und seinen vollen Geschmack bekommt, das dauert mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Mhm. Also ich habe zum Beispiel beim Hellen, ich habe ein Helles gehabt, das war nach 4 Wochen schon reif und ich habe mal ein Helles gehabt, das hat dann 7 Wochen gebraucht. Aber da muss man dann eben wirklich immer jede Woche probieren und schauen, wie hat sich jetzt entwickelt, sind gewisse Geschmäcker jetzt ausgelagert oder nicht oder wie schaut es aus? Und also da ist wirklich auch die Sensorik, das eigene Schmecken, das essentielle Qualitätskriterium.
Okay, das heißt, man muss selber dann auch Bier mögen, wenn man Brauer ist, weil sonst weißt du ja nicht, was gut schmeckt und was nicht.
Ja, genau. Es hat natürlich jeder seinen eigenen Geschmack, so wie jeder,
ja,
also jeder Mensch seinen eigenen Geschmack hat.
Deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Brauereien.
Ja, eben, Gott sei Dank, sonst hätte man eine Brauerei, die das super Bier macht, das jeder trinken
will. Voll. Ja. Es ist auch irgendwie so ein Trend, oder, dass jetzt immer mehr kleinere Brauereien wieder am Kommen sind, so, weil viele, vielleicht auch in der Corona-Zeit, das weiß ich nicht, aber so ein bisschen das Brauen für sich entdeckt haben und dann vielleicht ähnlich wie du, ich meine, du hast es jetzt natürlich noch professionalisiert mit der Ausbildung und der Weiterbildung und den Erfahrungen im Austausch, die du gesammelt hast, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, dass immer mehr kleinere Brauereien wieder so ein Stück weit am Kommen sind, oder?
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich muss aber schon sagen, der Hype ist eigentlich schon fast wieder so ein bisschen über den Berg. Also ich bin eigentlich eher so tendenziell eher ein Nachzügler, wenn man so haben
will. Okay.
Weil jetzt schon wieder, jetzt mittlerweile ist es so, dass von diesen kleinen Brauereien entstanden sind, da sind jetzt schon wieder viele. Ja, da hat das Konzept nicht gepasst oder haben gemerkt, dass es einfach sehr viel Arbeit ist, aus einer Brauerei zu haben. Es haben viele wieder zugemacht. Es haben sich ein paar wenige etabliert. Und es kommt natürlich ab und zu immer noch vor, viel häufiger als jetzt früher, wo es einfach das gab, was es gab. Aber es ist auch einfach dieses Bewusstsein mehr da. Ich meine, es ist ja allgemein das auch, wenn man jetzt so beim Einkaufen schaut, man schaut viel mehr, ist das jetzt eher aus der Region, ist das von einem großen Konzern, was wird da alles dazu beigemischt? Und beim Kleinen, da ist einfach der Riesenvorteil, da kann ich einfach mit den Menschen reden, ich sehe das alles und das war auch bei mir auch der Grund, dass ich sage, ich habe hinten die Brauerei und hier vorne den Ausschank, dass ich dann einfach direkt an den Leuten bin und dann auch direktes Feedback bekommen kann und auch mit denen natürlich direkt drüber reden kann, was ich denn da mache und warum ich das mache und wie ich das mache. Und dann wissen die das auch, das schafft ja auch Transparenz. Und bei einer Großbrauerei, wo man immer nur dran vorbeifährt und gar keine Ahnung hat, was da drin eigentlich so getrieben wird, und wenn man dann noch so Sachen hört wie dieses vorläufige Biergesetz, das denen dann auch irgendwelchen Schabernack erlaubt, dann ist ja klar, dass dann das Vertrauen da auch sinkt in eher die größeren Hersteller und dann natürlich lieber das Handwerk dann gefördert wird, was dann natürlich ein bisschen mehr kostet, aber dann auch dann die Qualität und die Liebe zum Produkt oder zum Bier in dem Fall jetzt hier auch bringt.
Ja, das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, wie ich das erste Mal hier in die Stube reinkommen bin, warst auch du am Ausschrank standen und hast auch gleich angefangen, so ein bisschen zu erzählen und so weiter. Ja, aber es ist, also so wie du sagst, ist, wenn jetzt der Geschäftsführer von irgendeiner Großbrauerei ist, der vielleicht dann auch noch eher die wirtschaftlichen Interessen und nicht so diesen Idealismus dahinter hat, so wie du jetzt vielleicht, dann ist das einfach nochmal ein anderes Konzept. Das, also alles hat seine Daseinsberechtigung irgendwo, aber ist ja gut, dass diese Mischung dann vielleicht auch gibt in Zukunft. Und was ich in lustigerweise Südafrika gelesen habe, wir waren jetzt letztes Jahr im Urlaub und habe einen Artikel gelesen in einem Café und da war so eine Zeitschrift ausgelegen, ich weiß nicht mehr, worum es da ging, unter anderem ging es da auch um Brauerei. Und die haben zum Beispiel geschrieben so Brauerei und der Klimawandel und ob das nicht irgendwie klimaschädlich ist und so weiter. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass es super wichtig ist, dass man sein Bier dann regional kauft zum Beispiel. Weil so wie du jetzt sagst, du kaufst deinen Hopfen regional, du kaufst dein Getreide regional. Also die ganzen Zutaten werden von dir regional eingekauft. Das heißt, die Transportwege sind entsprechend kurz. Und wenn ich ein Bier hole, dann muss ich auch nicht weit fahren. Und dadurch ist die CO2-Belastung, sage ich mal, von so einem regional hergestellten Bier wesentlich geringer. Ja. Als von einem Bier, das sich den Hopfen von, keine Ahnung, China rüberholt und das Getreide aus der Ukraine und so weiter, weil da die Transportwege einfach viel kürzer sind.
Das stimmt. Aber genau, das ist ja auch das, was ich halt voll ausspiele. Also ich sage, ich hole die Rohstoffe in der Region, lasse auch das Bier in der Region, da habe ich natürlich diesen riesen Vorteil. Das ist natürlich fürs Klima und für die Umwelt viel besser ist. Aber wie gesagt, das Schöne ist, es spiegelt sich auch der Geschmack ja auch im Bier wieder. Dadurch, dass man keine langen Transportwege hat, sondern das Bier in der Region lässt, das in kleinen Mengen macht. Und dadurch hat man halt auch einfach ein frischeres Bier. Also da hat man auch einfach diesen geschmacklichen Vorteil. Also das ist wirklich eigentlich nur von Vorteil. Deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, eigentlich das Beste wäre, wenn jeder regional Bier einkauft und auch wirklich nur bedarfsgerecht. Ich meine, ich schieße mir ins eigene Bein, wenn ich sage, kauft es nicht so viel, sondern kauft es bedarfsgerecht. Aber es ist einfach das Beste. Ja. So hat man den besten Geschmack und so macht man es ja beim Essen auch. Ich kaufe ja auch nicht 10 Kilo Äpfel, lasse die Hälfte verderben und esse halt dann verdorben, so quasi. Da ist das Bewusstsein da, aber beim Bier, da ist es irgendwie so ein bisschen, weil halt Alkohol drin ist, hat man so ein bisschen das Bewusstsein wie beim Schnaps. Ja, das kann ein Jahr lang rumstehen und dann trinke ich es halt dann.
Ja. War das nicht auch der Grund, warum das Bier überhaupt so ein bisschen sich etabliert hat bei uns in der Gesellschaft? Weil was ich mal gehört habe, ist so, gerade im asiatischen Raum wurde halt ganz viel Tee gemacht. Also das Wasser im Endeffekt sterilisiert, indem man Tee draus gemacht hat. Also es abgekocht hat und man mit irgendwie Pflanzen einen Geschmack gegeben hat. Und bei uns hat man halt den Alkohol irgendwie entdeckt und festgestellt, dass es eigentlich sicherer ist, Bier zu brauen oder Wein zu trinken oder wie auch immer. Ich meine, die Weine und die Biere waren ja früher bei Weitem nicht so stark, wie sie jetzt sind. Aber du da einfach sicherer warst, dass du eben keine Lebensmittelvergiftung in dem Sinne bekommst, weil du schmutzige Flüssigkeiten zu dir genommen hast.
Ja, genau. Also das war das Ding. Gar nicht so primär wegen dem Alkohol, sondern die haben sich das auch nicht erklären können. Die haben gemerkt, jetzt sagen wir in Ingolstadt, wenn wir das Wasser zur Donau trinken, dann werden wir krank. Und beim Bier, einfach durch den Brauprozess, wurde es ja auch abgekocht.
Klar, stimmt.
Und dadurch hat man da diesen Effekt gehabt. Und natürlich, dann kam noch der Alkohol dazu und der Hopfen wirkt auch ein bisschen haltbarmachend und antiseptisch, also so, dass da keine krankheitserregenden Keime wachsen können. Aber ich sag mal, primär war wirklich dieses Abkochen des Ding und dann hat man halt einfach gemerkt, wenn wir das Bier trinken, dann passt alles und wenn wir das Wasser so trinken, dann nicht. Und dementsprechend auch das, wo du vorher gesagt hast, mit dem, es darf nicht mehr in den Bach geschissen werden, das war ja auch so eine Sache, dass wir gemerkt haben, oh, wenn wir das vielleicht nicht machen, dann geht es uns halt dann besser.
Ah, oh, geil. Oh, Wunder.
Ja.
Hast du trotzdem schon mal so ein schwaches Bier probiert oder so oder selber gebraut auch?
Also jetzt quasi so ein Trinkbier aus dem Mittelalter. Genau. Na, das habe ich tatsächlich noch nicht selber probiert. Einer meiner Berufsschullehrer, der ist so leidenschaftlicher ja, so historischer Bierbrauer, der geht immer auf so Mittelalterfeste und braut dann da nach historischem Vorbild sein Bier, macht sogar alles komplett, der baut die Gerste bei sich daheim selber an, vermälzt es dann, braut es dann wirklich nur so nach den Möglichkeiten, wie es früher möglich war. Hat einen ganz einen eigenen Geschmack, das Ganze eben. Okay. Es war natürlich nicht so perfekt, wie man es jetzt heute kennt. Da habe ich sowas am ersten nochmal probiert. Selber gebraucht habe ich das jetzt nicht. Was ich aber trotzdem ganz gerne mache, ist im Sommer ein bisschen ein leichteres Bier brauen. Da habe ich jetzt bei mir eine Sorte, das ein bisschen leichter ist, dass man es einfach schöner trinken kann, ohne jetzt bei der Hitze gleich einen Mordsrausch zu haben. Aber das ist eigentlich so die, das Einzige, was jetzt in Richtung leichtere Biere ging.
Okay. Was mir jetzt da einfällt an Begriffen, und da kenne ich mich null aus, obergärig, untergärig, Stammwürze und so weiter, sind, also was sind das für Begriffe und spielen diese Begriffe da mit rein? Also was müsste ich quasi bestellen, um ein leichtes Sommerbier dann in den nächsten Monaten zu bekommen?
Also das ist ganz toll, weil eigentlich viele Brauereien marketingtechnisch ausschlachten solche Begriffe und eigentlich weiß der Biertrinker gar nicht, richtig, was das bedeutet. Es klingt halt einfach cool und dann wird das ausgeschlachtet. Ja. Jetzt prinzipiell der erste Schritt dahingegen, so ein leichteres Bier wäre jetzt wirklich die Stammwürze. Die Stammwürze, die sagt im Prinzip nur, wie viel aus dem Malz ist im Wasser gelöst. Also ich habe schon gesagt, das Malz, das bringt so ein bisschen den Körper, bringt auch den Malzzucker dann für die Gärung später her. Und deswegen ist diese Prozentzahl, wie viel ich auf das Wasser gesehen vom Malz gelöst habe, in dem Bier letztendlich dann auch, also ein maßgeblicher Anhaltspunkt für den ganzen Brauprozess auch letztendlich, weil wenn ich jetzt niedrigere Stammwürze habe, also im Prinzip weniger Malz hergenommen habe, dann habe ich auch weniger Malzzucker aus dem Malz gewonnen und so kann auch nur weniger Alkohol entstehen. Und das ist im Prinzip so dieser erste Schritt. Also man würde jetzt eine niedrigere Stammwürze wählen. Das würde man in der Praxis so umsetzen, dass man einfach weniger Malz auf dieselbe Menge Wasser hernimmt. Dadurch gehen natürlich auch weniger Stoffe aus dem Malz in Lösung. Und dadurch wird das Bier automatisch leichter.
Okay, also das wäre dann eher ein sommerliches Bier, sommerlich leichtes Bier.
Genau, also ich sage mal nur, dass man auch so mal so einen Wert gehört hat. So ein normales helles hat so 11-12% Stammwürze. Also man spricht dann immer von Prozent oder mit verschiedenen Einheiten, aber wenn man Stammwürze liest, dann ist es eigentlich immer dieselbe Einheit. Und so ein leichtes Bier könnte man zum Beispiel mit 8-9% Stammwürze brauen. Also wie gesagt, weniger Malz oder mehr Wasser würde ja auch genauso gehen. Es geht dann einfach nur um diese Prozentzahl, wie viel aus dem Malz ist im Wasser gelöst. Zu den Begriffen obergärig, untergärig, das hat jetzt primär gar nicht so damit zu tun, ob ich jetzt ein leichtes Bier mache oder ein starkes Bier. Das hat nämlich mit der Hefe zu tun. Also es gibt untergärige Hefen und obergärige Hefen.
Okay.
Die obergärige Hefe ist eher sowas, das ist die ältere Hefe, die gibt es schon länger. Aus der sind erst die untergärige entstanden. Und ist das, wie es eigentlich der Name schon sagt, die obergärige Hefe geht bei der Gärung nach oben. Die bildet dann oben wie so eine Decke auf dem Bier.
Okay.
Während der Gärung, die kann man dann sogar auch abheben von oben und aufsammeln und dann beim nächsten Bier wieder hernehmen.
Okay.
Die untergärige Hefe hat man früher gedacht, die geht dann nach unten und setzt sich quasi unten ab und gärt.
Du vorhin als Schlatz bezeichnet hast.
Ja, genau, ja. Okay. Was aber in der Praxis so ist, beide Hefesorten sind so in den ganzen Bier vermischt und gern natürlich überall, wo es tendenziell geht, eben bei der obergärigen mehr nach oben und die untergärige geht deswegen nicht unbedingt automatisch nach unten. Beide Hefearten setzen sich nach der Gärung unten ab.
Okay.
Und man kann auch die untergärige Hefe ernten und wieder hernehmen fürs neue Bier, bloß da muss man warten, bis die Gärung vorbei ist und dann das unten abziehen. Was jetzt der Unterschied wirklich, also geschmacklich ist, die obergärige Hefe, die ist immer so ein bisschen verspielter, dadurch, dass es ein bisschen die altertümlichere Hefe ist, hat die so einen, ja, ein bisschen verspielten Charakter, die bringt immer so ein bisschen einen eigenen Geschmack mit rein und will sich irgendwie so ein bisschen behaupten, sage ich einmal. Mhm. Die vergärt auch eher bei 20 Grad, also so bei normaler Raumtemperatur. Und die untergärige Hefe, die macht immer sehr, sehr klare Biere. Wenn man eine untergärige Hefe hernimmt, dann ist es wie ein Tablett für die anderen Rohstoffe, für Hopfen und Malz, dass man die schön wahrnehmen kann. die meisten Biere in unserem Kulturkreis sind auch untergärige Biere. Also ein helles, wo es um diese Ausgewogenheit zwischen Malz und Hopfen geht. Ein Pilz, das eher hopfenbetont ist. Ein dunkles, das eher malzbetont ist. Da will man immer diese Rohstoffe, dieses Hopfen oder Malz und oder Malz herausbringen. Und jetzt in unserem bayerischen Kulturkreis gibt es obergärig nur ein Bier und das ist das Weizen- oder Weißbier. Und da merkt man es auch, das ist genau das, was du vorhin auch gemeint hast mit diesem bananigen Geschmack oder diesem gewürznelkigen Geschmack, den man aus dem Weizen kennt. Das ist rein was von der Hefe. Das ist nur die Hefe durch ihre Verspieltheit. Das sind einfach Gärungsnebenprodukte, die neben Alkohol und Kohlensäure noch entstehen, die halt dann Aromaprodukte quasi sind von der Hefe, die eben, wie gesagt, nebenbei entstehen und dann so einen Geschmackseindruck bringen. Deutschlandweit gibt es zum Beispiel noch das Kölsch und das Alt. Das sind die zwei anderen deutschen obergärigen Bierstile. Wenn man international schaut, sind eigentlich sogar die meisten Bierstile obergärige Bierstile, weil es halt einfach die ältere Hefe ist. Die untergärige ist erst im Laufe der Zeit irgendwann entstanden und dann aufgekommen.
Also ich bin tatsächlich einer, ich mag lieber ein helles. Also ich mag scheinbar dann die klare Linie, ja. die den Hopfen und das Malz transportiert, aber das ist natürlich mal eine geile Erklärung, weil das ist für mich auch verständlich und nachvollziehbar. Und ich hätte jetzt auch von dem, was du erzählst, interpretiert, dadurch, dass die Geschmäcker von wie heißen die Biere jetzt aus Amerika?
IPA, so
Ales. Von so einem API, genau, so ein Pale Ale und so weiter, dass die ja auch geschmacklich nochmal komplett anders sind als ein helles und deshalb offensichtlich dann oder scheinbar dann auch obergärige sind, weil die den anderen Geschmack einfach transportieren.
Genau, wobei man jetzt sagen muss, bei so Pale Ales und IPAs, da wird auch sehr viel mit dem Hopfen noch gespielt, aber das ist dann genau diese Fusion aus dem, da werden oft sehr fruchtige Hopfensorten verwendet und dann noch diese obergärigen Hefen und das zusammen ist halt dann, bringt dann sowas ganz Verrücktes damit rein, was auch sehr, sehr spannend ist und auch toll. Und dann, aber genau, das hast du super gehabt, genau, das sind alles obergärige Biere, das haben wir, die meisten von den Craft Beeren sind auch obergärig, deswegen,
Jetzt kann ich und die Zuhörer können jetzt in Zukunft können es in einer Braustube oder so gehen und können, ich hätte gerne untergäriges. Und dann wärst du angeschaut und so, was will er? Nee, Schmarrn. Nee, cool, also geil, endlich mal eine gute Erklärung, was ich verstanden habe auch tatsächlich. Was würdest du denn sagen, ja, wobei das wahrscheinlich auch wieder individuell ist. Aber wir haben in Bayern haben wir so einen Begriff, den gibt's im Englischen gar nicht und den gibt's wahrscheinlich sonst auch nirgends auf der Welt, süffig. Mhm. Was macht denn ein Bier süffig?
Ja, das ist eine gute Frage. Da wird sich viel drüber geschritten. Aber wie es oft auch in der Baubranche so ist, hat da jeder so ein bisschen seine eigene Philosophie und seine eigene Interpretation. Für mich ist süffig einfach ein süffiges Bier. Also ich habe viele schon gehört. Ich habe gehört, dass das eher was Würziges ist oder wenn es irgendwie besonders... Ich habe schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, das ist, wenn der Bier schlecht schmeckt, das ist für ihn süffig. Da habe ich gedacht, hey, was ist jetzt mit dir verkehrt? Was? Aber also ich interpretiere das für mich, wenn es schön trinkbar ist. Also das ist meine Philosophie bei Bieren, die ich braue persönlich, ist auch immer, dass so diese Trinkbarkeit auch dabei ist. Weil Bier ist ein geselliges Getränk. Also die Biere, die ich brauche, sind gesellige Getränke, die alle einen interessanten Geschmack mit dabei haben und auch, ich will auch immer ein bisschen was herzeigen, auch von den Sachen, die ich international gesehen habe, will ich immer ein bisschen was einbringen, aber sie sollen dann trotzdem auch trinkbar sein. Ich sage immer so salopp, man soll von jedem Bier bei mir auch mal 10 halbe trinken können, wenn es sein muss. aber natürlich nur spaßeshalber, ja. Also dann kein Biergenuss mehr.
Aber die sind süffig, also ich finde dein helles super süffig.
Das freut mich, danke. Das bestätigt mich, das ja auch in der Sache, die ich machen will. Man spricht, der Biersommelier spricht halt immer von der Drinkability, also von, deswegen sage ich Trinkbarkeit, so, also von dem, wie fließfähig das Ganze ist. Und das ist eigentlich meine Definition von süffig, dass ich sage, es ist ein Getränk, das jetzt nicht auffällt, einfach durch seine Intensität vom Geschmack oder auch durch den hohen Alkohol, dass man dann sagt, das hält eigentlich eher auf beim Trinken. Ich kann das nur in kleinen Mengen trinken und in kleinen Schlücken und zur Flasche muss ich mir zu viert teilen, damit wir es überhaupt schaffen, sondern ich will ein Bier, das wirklich gesellig ist, schön, das schön runterläuft sozusagen, ja, aber trotzdem einen interessanten Geschmack hat. Und wie gesagt, das ist meine Definition von süffig, ist wirklich die schöne Trinkbarkeit.
Ja. eignet sich ja dann im besten Fall auch für den Stammtisch oder so.
Ja, zum Beispiel, ja. Also. Aber eben, um mich da abzusetzen, ich von diesem herkömmlichen bin, ich will immer noch den Leuten so ein bisschen was Interessantes bringen. Und das Schöne ist, es klappt auch. Ich erwische die tatsächlich Journalisten damit, die dann sagen, ah, das schmeckt mir und das hat irgendwie was Eigenes und den schmeckt dann denen auch. Und andererseits die Leute, die gerne Craft Beer trinken, die sind trotzdem auch aufgehoben, weil sie das wiedererkennen, das, was sie kennen von den Craft Beeren, aber dann kombiniert mit dieser Trinkbarkeit und das ist eigentlich diese Brücke, die ich schlagen will und die eigentlich so auch sehr gut angenommen wird von den Leuten.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Sehr cool. Trinkbarkeit. Sorry. Für mich sind es tatsächlich auch insbesondere die Volksfestbiere, die besonders süffig sind. Die sind aber meistens auch nochmal so ein Stückchen stärker. Was macht man jetzt an einem Volksfestbier dann tatsächlich anders als an so einem klassischen Hellen?
Das ist ist auch eine gute Frage. Kann ich jetzt ganz einfach erklären, weil es letztendlich hat das auch einfach eine höhere Stammwürze. Also es wurde mehr Malz verwendet, dadurch ist es natürlich auch stärker. Ja, oft sind die dann auch von der Hopfennote nochmal ein bisschen interessanter. Aber wie du schon sagst, die sollen ja auch schön trinkbar sein. Auf dem Volksfest, da will man kein kompliziertes Bier, was irgendwie übelst die Aussage hat, sondern es soll schön fließfähig sein. Ja. Das Spannende da ist aber auch, das spielt nicht nur mit dem Getränk, es spielt eine Rolle, sondern auch das Glas. Also der Maskrug, der ist einfach dafür ausgelegt, dass man damit gut runterschütten kann, das Ganze. Ja, und zwar hängt das damit zusammen, der hat ja einen dicken Rand, der Maskrug.
Ja.
Und den hat natürlich prima auch, dass der Krug nicht schnell zerbricht. Aber so ein Maskbier, die muss man ja relativ zügig trinken, sonst wird die Lack. Und dadurch, dass es einen dicken Rand hat, der Maskrug, überspringt die Flüssigkeit drinnen, also das Bier eher die Zunge. Dadurch kann man gar nicht so viel schmecken und es fließt einfach schön runter.
Nee.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, auf dem Volksfest, wenn du da Bier aus einem dünnen, wandigen Glas trinken würdest, das würde dein Gehirn dann so beanspruchen, weil man dann so viel rausschmecken würde, dass das wäre einfach zu viel, wenn du sagst, ich habe noch diese Geselligkeit mit den Leuten, bin noch am Singen, am Tanzen, die Musik läuft und alles ist lustig. Wenn man jetzt da noch das Gehirn so beanspruchen würde, zusätzlich noch mit so einem intensiven Geschmack, das wird gar nicht gehen. Und deswegen braucht man ein gut trinkbares Bier, braucht ein dickwandiges Glas, um die Zunge möglichst zu überspringen, um gar nicht erst zu viel zu schmecken.
Okay.
Und dessen Kombination macht dann auch, trägt einen Teil zur Volksbestimmung bei.
Ach, krass. Also, der Maskrug ist nicht einfach nur dafür da, dass viel Bier reinpasst. Also auch.
Ja.
Aber nicht nur. Sondern dass es auch besser runtergeht. Wie ist das mit anderen Glasformen? Weil wir haben ja den Weizenstutzen. Und ja.
Ja, also das Glas spielt eine ganz essentielle Rolle beim Trinkgenuss. Also man kann das auch mal daheim ausprobieren und dasselbe Bier in verschiedene Gläser einschenken und das schmeckt aus jedem Glas wirklich anders. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Bei uns ist es ja, in Bayern ist es ja eher so, du hast das Weizen im Weizenstutzen und du kannst eigentlich was Pilz, vielleicht in unserer Pilztulpe und alles andere kannst du aus dem Billigbecher oder aus dem Krug trinken. Ist nicht ohne Grund so. Also zum Beispiel das Weizen gehört dem Weizenstutzen, weil dadurch, dass es sehr, also Weizen hat sehr viel Kohlensäure und dadurch, dass das Glas sehr hoch ist, tut sich die Kohlensäure schwer, bis sie oben wieder rausgeht. Deswegen bleibt es auch länger so spritzig, auch wie halt der Weizen oder Weißbier eben sein soll. Und auch diese Form, dadurch, dass es oben so auseinander geht, da können diese bananigen Aromen dann auch schön sich entfalten. Oder beim Pilz, dieser Pilztulpe hat ja oft einen ganz dünnen Rand, damit man diese feinen Hopfenaromen aus dem Pilz, dass sie schön weit vorne auf der Zunge aufkommen können und man den ganzen Geschmack wahrnehmen kann. Aber da war es schon wieder. Mit den drei Gläsern ist quasi in Bayern jeder zufrieden. Wenn man zum Beispiel nach Belgien schaut, die sind da richtig garstig, wenn man, hat jede Brauerei zu jedem Bier, das sie brauen, ein eigenes Glas. Und wenn man in Belgien, so wie bei uns, wenn du jetzt ein helles und ein Weizenstutzen einschenkst, da kriegst du ja auch ein Schellen. Wenn du das in Belgien, wenn du da nicht das Bier von der Brauerei in das richtige Glas schenkst, dann sind die genauso. Also, und da geht's halt wirklich bei jedem Bier um das Glas. Und dann kriegst du sofort ein Watschen, wenn die das sehen, dass du das
echt, oder? Das flippen die komplett aus.
Deswegen ist dieser Vergleich ganz gut mit dem Hellen im Weizenstutzen.
Ach, krass.
Weil die es halt auch wissen. Weil die wissen, jedes Bier schmeckt anders aus dem Glas. Und gewisse Gläser bringen einfach das richtige Aroma von einer Biersorte richtig rüber. Und, deswegen ist das Glas auch, spielt eine sehr große Rolle beim Biertrinken.
Okay, also es ist nicht nur beim Wein so, dass es Weißwein und Rotwein und dick und dünn und lang und so weiter gibt, sondern weil, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich bin nämlich eigentlich das absolute Flaschenkind. Mhm. Also ich trinke mein Helles tatsächlich mit am liebsten aus der Flasche. Kennst du da die Trink- oder Fließeigenschaften, wieso das vielleicht so sein könnte? Weil ich kenne viele Leute, die ihr Bier einfach gerne aus der Flasche trinken.
Ja, es ist schon so, eigentlich, der Biergenuss ist prinzipiell natürlich am größten aus dem Glas, weil man schmeckt eigentlich größtenteils nicht mit der Zunge, sondern mit der Nase. Also beim Bier geht es sehr viel um den sogenannten retronasalen Geschmackseindruck, also das, was dann über Gaumen wieder über die Nase freigesetzt wird. Deswegen, wenn du einen Katar hast, dann schmeckt man ja auch nicht so viel vom Bier. Und ja, deswegen ist es prinzipiell aus dem Glas am besten, weil man dann ja auch schon beim Trinken tauchst du ja mit der Nase ins Glas ja schon ein und kannst so schon mal Aromen wahrnehmen. Deswegen kann man, sagen wir mal, die Komplexität von einem Bier besser so wahrnehmen. Jetzt bei einem hellen, da willst du ja nicht die Komplexität wahrnehmen, da willst du einfach jetzt nur das Bier genießen.
Ja.
Denn es ist jetzt da natürlich nicht so primär, dass du dann sagst, oh, ich muss das jetzt aus dem Glas trinken. Kann ich trotzdem empfehlen, aber es ist jetzt nicht so, es wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, oh, ich würde jetzt nie ein Bier aus der Flasche trinken, passiert natürlich auch einmal, da brauche ich jetzt nicht anlügen, aber ich habe aber auch schon mal von einem Biersommelier gehört, der gesagt hat, ah, aus der Flasche kann es auch interessant sein, weil dadurch, wenn du das ansetzt, du rollst automatisch deine Zunge so ein bisschen und dadurch hast du die Seiten auch, also hast du dann trotzdem die ganze Zunge benetzt mit dem Bier auch, oder den ganzen Mundraum, weil du ja quasi diese Form schaffst und sowas. Also das ist, deswegen will ich jetzt gar nicht, nur, also weil ich das auch gehört habe, will ich jetzt gar nicht so sagen, dass es jetzt so komplett falsch ist, ein Bier aus der Flasche zu trinken. Aber, also unbestritten, wenn man die komplette Bandbreite von einem Bier schmecken will, braucht man einfach ein Glas. Und deswegen trinkt man auch ein Weizen nicht aus der Flasche, weil dann würden diese schönen bananigen Aromen oder gewürzneckartigen Aromen gar nicht rüberkommen, wenn man das aus der Flasche trinkt. Und auch mit der Kohlensäure wäre es ja schlimm. Da schmeckst du ein plus Kohlensäure, wenn du Weizen aus der Flasche trinkst.
Ja, da habe ich auch gelernt, dass man ein Bier, weil ich bin zum Beispiel einer, ich mag keinen Schaum. Und deshalb kippe ich das Glas meistens dann relativ stark und versuche das Bier langsam reinfließen zu lassen. Also auch ein helles dann in meinem Fall. Und ich habe gelernt, dass es eigentlich überhaupt nicht gut ist, weil was den Magen einfach komplett beansprucht.
Ah, ja, gut, also das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Wir brauchen ja das Bier in der Brauerei schon so, dass man es, wenn man es trinkt, dass es dann auch von dem Kohlensäureverhältnis her passt. Mhm. Wir sind in Deutschland aber auch die einzige Kultur, die so auf den Schaum schaut. Keine andere Bierkultur auf der Welt ist der Schaum so wichtig. In ganz im Gegenteil, in England zum Beispiel, da streifen sie ihn ja sogar ab und schauen, dass wirklich auf dem Rand gefüllt ist. Aber der Schaum bringt tatsächlich auch aromatisch Vorteile, weil so ein bisschen die Aromatik einfängt im Schaum, das Bier auch ein bisschen frischer lässt, weil es quasi wie so ein bisschen so ein Deckel ist auf dem Bier. Also der hat schon auch einen Sinn. Nicht nur, dass er schön ausschaut, sondern eben auch aromatisch. Aber wie gesagt, das sind eigentlich nur wir Deutschen so strikt, was den Schaum angeht.
Ja. Ich meine, ausschauen tut es natürlich schön, gell? Ja. Also wenn da nur so eine schöne Schaumkrone oben drauf ist und dann kriegst du, dann ist auch ein Zeichen von Frische irgendwo,
ja,
oder?
Genau, ja, stimmt schon, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist schon schön, wenn man dann so schön eintauchen kann und dann hängt noch so ein bisschen Bier im Bart.
Ja, es ist ja auch gut, es ist ja auch gut für die Haare, oder? So eine leichte Bartpflege.
Ja, genau, das kommt noch dazu, ja.
Es gibt ja, ich habe, was ich gesehen habe, also als dieser Biertrend so aufkam, hat es ja auch ganz, ganz viele, auch von Biomarken und so weiter, ganz, ganz viele Hopfenshampoos und so geben. Mhm. Und das soll angeblich die Haare richtig geschmeidig machen.
Ja, schon auf jeden Fall, ja, Hopfen und auch Hefe, die hat sehr viel, vor allem vom Vitamin B-Komplex und das ist einfach gut für die Haut, für die Haare und ja, deswegen. Bier ist auch generell gesund, unter anderem deswegen ist auch ein Unding zu filtrieren, weil du nimmst ja auch sehr viel gesunde Stoffe aus dem Bier mit raus und auch so über das Getreide, eben über die Hefe, auch über den Hopfen kommen eben sehr viel gesundheitspositive Stoffe auch ins Bier. Man muss aber sagen, Bier enthält halt Alkohol und Alkohol ist ein Zellgift und da braucht man nicht drum herum reden. Deswegen ist ja auch nur alkoholfreies Bier an sich isotonisch, weil da halt kein Alkohol drin ist und so man wirklich die ganzen positiven Stoffe aufnehmen kann. Und Bier ist an sich schon gesund, aber wie gesagt, der Alkohol macht halt vieles dann auch wieder zunichte. Also das
ist wie mit allem, die Menge macht es am Ende des
Tages.
Genau. Weißt du, mal ein Bier oder mal vielleicht auch ein bisschen mehr Bier macht jetzt nicht viel aus, aber wenn ich jeden Tag Vollgas Bier trinke, irgendwann habe ich ein Problem. Und das ist aber dann auch so, wenn ich meine, es sind Leute daran schon gestorben, dass sie zu viel Wasser getrunken haben.
Ja.
Weil der Körper dann komplett ausgeschwemmt wurde und die ganzen Mineralien aus dem Körper rausgegangen sind oder zu viel Salz gegessen haben. Also, weißt du, ich meine, das kann mit allem passieren. Ja. Deshalb, wenn man es in Maßen macht und nicht in Massen, dann hält sich das, glaube ich, in Grenzen.
Ja, also ich meine, Bier hat auch einen gesundheitspositiven Effekt, aber da eben, wenn man es auf ein, zwei Halbe begrenzt und auch wenn man immer 2 bis 3 alkoholfreie Tage auch in der Woche einlegt, weil sonst geht es ja auch in eine Suchtrichtung, selbst wenn man jeden Tag nur 2 halbe trinkt, das ist dann Gewohnheit und das ist auch nicht gut. Aber da wäre es wirklich ein gesundheitspositiver Effekt. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass man sich jetzt auch mal, wenn es lustig ist, ein bisschen mehr, aber natürlich sollte man auch einen vernünftigen Umgang damit haben, weil es halt auch einfach Alkohol ist und in der Gesellschaft ja auch viel zu sehr verharmlost wird eigentlich. Und versuche ich natürlich auch als Brauer, der natürlich da im Fokus steht und wo es immer heißt, du säufst den ganzen Tag bloß, da muss man schon auch ein positives Beispiel geben. Ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt nicht auch mal ein bisschen über den Durst trinken, aber tendenziell versuche ich das schon auch zu vermitteln, weil es auch einfach wichtig ist, dass man auch weiß, dass das, und es kommt eben an, du hast ja gesagt, die Jungen trinken ja auch nicht mehr so viel oder ist es nicht mehr so im Fokus, kommt ja auch bei den Leuten an. Aber eben, genau, man soll es einfach genießen und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn es dann so kleine Brauereien gibt, wo man auch ein Bier dann genießen kann, das dann nicht nur so als Beigetränk da ist, sondern dass man das in den Fokus stellt, den Genuss und gar nicht so die Menge dann auch.
Voll. Hast du sonst irgendwie so Themen oder Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast?
Ja, es ist eigentlich hauptsächlich das so, dass immer die Leute sagen, du bist doch Berufsalkoholiker, aber ja, würde ja gar nicht gehen. Ich meine, haben wir ja vorhin gesagt, du musst das Bier einfach probieren, um zu schauen, wo es steht in der Entwicklung. Und da muss man auch aufpassen als Brauer, dadurch, dass man einfach so einen Zugang zu dem Ganzen hat. Weil wenn man alkoholkrank wird, dann kannst du den Beruf ja nicht mehr ausüben, weil du hast ja ständig den Zugang dazu. Und wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt oder ich will jetzt trocken sein, du kommst ja gar nicht dazu, weil du musst es ja probieren, du musst ja schauen, ob es passt. Und deswegen muss man da auch als Brauer eben besonders aufpassen eigentlich. Also es ist natürlich, ich kenne jetzt keinen Brauer, der jetzt nicht gerne Bier trinkt und deswegen auch, wo es einmal eben auch ein bisschen wilder zugeht. Deswegen, daher kommt ja auch irgendwo der Ruf so, aber man muss da auch schon auch aufpassen als Brauer besonders.
Ja. Plus du hast ja auch noch die Verantwortung, weil du ja Lebensmittel herstellst.
Also ja, eben, ja, genau, eben. Das sowieso. Also ich meine, Sauberkeit ist das A und O in der Brauerei. Da gibt es auch so einen Spruch, der schlechteste Brauer ist immer noch die beste Putzfrau und ein guter Schlosser, weil es einfach das eigentlich, also du Putzen ist wirklich so, und Sauberkeit ist das A und O in der Brauerei. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird auch dein Bier nichts.
Mhm. Also das heißt, Kessel reinigen gehört zum Alltag.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist jeder und das macht mir auch Spaß, das mache ich auch gern, weil das halt einfach der Job ist. Und das ist, finde ich, gibt es auch nichts Schöneres, wie wenn man dann das Ergebnis sieht, was dann einfach tipptopp ist.
Ja.
Ja, deswegen.
Was übrigens auch was Cooles ist, weil du hast ja so eine Glastür eingebaut, sodass man auch wirklich sieht, dass wirklich auch alles clean und sauber ist.
Ja, genau. Ja.
Also es ist eigentlich maximale Transparenz hier.
Ja, will ich auch eben zeigen. Deswegen gebe ich auch zum Beispiel Brauereiführungen und sowas, um auch wirklich die Leute das zu zeigen und die dann auch Fragen stellen dürfen zu allem. Also ich meine, ich habe ja auch allein schon für die ganze Reinigung, dass alles wirklich mehr oder weniger steril ist, habe ich auch die ganzen Reinigungsmittel da und dann hat auch irgendwer dann mal dann so gemeint, ja, und ist das so, was man da alles an Chemie, kippst du das da jetzt alles rein? Und ich so, ja, nein, aber du musst ja auch irgendwo die Sachen sauber halten. Und natürlich schaut so ein Reinigungsmittel von der Brauerei, ist halt einfach in so einem Kanister drin. Das schaut dann aus, als würde ich da irgendeinen Schmarrn reinkippen. Aber es kann ja nicht in einer schönen Flasche sein, die man jetzt irgendwo im Supermarkt kauft.
Klar.
Sondern es schaut halt dann so aus. Aber in der Praxis ist es ja nichts anderes, als wie Spülmittel daheim, wenn du so
hast. Witzig, worauf die Leute kommen, oder?
Ja, voll. Ja, aber ich meine, die sehen das und ein Kanister ist einfach im Kopf in Verbindung mit irgendwelchen Filmen, wo dann so ein Totenkopf auf dem Kanister ist und dann meint man, mal tut da irgendwas reinschütten.
Ja,
so.
Ja.
Aber deswegen finde ich das schön, deswegen sage ich auch immer den Leuten, hey, stellt Fragen, wenn ihr irgendwas seht und wisst nicht, was es ist, dann fragt es nach. Ich sage euch alles.
Ja, voll gut.
Genau.
Gibt's sonst noch irgendwelche Mythen, die du gerne mal ausräumen wollen würdest?
Boah, gute Frage. Also wie gesagt, das mit dem Ding ist eigentlich so das Größte, das mit dem Alkohol. Deswegen
okay.
Ja, würde ich es eigentlich dabei belassen.
Okay, gut. du hast auf LinkedIn, habe ich gesehen, weil ich bin ja Recruiter vom Job her, deshalb also, ja. Schaue ich auch immer ein bisschen auf LinkedIn. Und da hast du geschrieben, Bier für die Welt.
Ja.
Was ist da dein Plan?
Also da ist tatsächlich war einfach nur, weil da stand so, ja, irgendein kurzes Statement soll man da reinschreiben, da habe ich jetzt gar nicht bewusst irgendwas gemacht. Also ich will meine Brauerei nur lokal lassen, ich will nicht groß wachsen. Das ist genau das, was mir Spaß macht, dieses Kleine, das Regionale, das Vorortsein. Wie gesagt, die Sachen von hier beziehen, das hier lassen. Und ich will jetzt nicht die nächste große Brauerei werden. Also darauf soll es nicht anspielen. Und ich habe es auch mittlerweile rausgenommen, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen so, das verarscht dieses Brot für die Welt, und deswegen habe ich das dann auch rausgenommen, weil ich einfach im Nachhinein gemerkt habe, nicht so, das hat jetzt keinen Sinn, dass ich mein Bier irgendwann in die ganze Welt verschiffen will oder irgendwas. Aber eigentlich war es ursprünglich so gedacht, dass ich sage, ich will diese Bierkultur an die Leute bringen und Bier,
so hätte ich es jetzt verstanden.
Genau, eben Bier weg von dem Trink, Massentrinkgetränk hin zu einem wertigen Getränk, das man zu schätzen weiß und das am besten natürlich weltweit, dass es überall geschätzt wird, das okay. Ganze. Nicht ohne, ich meine, das Reinheitsgebot in Ingolstadt ist ja, das in Ingolstadt erlassen wurde, ist ja auch weltweit bekannt. Überall ist das ein Begriff für die Leute. Und so sollte dann eigentlich auch die Wertigkeit des Bieres ein Begriff sein.
Ja.
So wie es jetzt beim Wein ja schon eher ist, das Ganze. Oder schon immer eher war,
ja.
als wertiges Getränk.
Da habe ich auch gelernt, super interessant, dass Ingolstadt eigentlich mal früher mal Weinanbaugebiet war.
Ja, genau. Das war ja bis ins Spätmittelalter, hat man ja in ganz Bayern und auch in Ingolstadt eben hauptsächlich Wein angebaut. Dann gab es aber so eine kleine Eiszeit, also es ist ja keine richtige Eiszeit, es ist einfach das Klima sehr viel kühler geworden und dadurch war es nicht mehr möglich, Wein anzubauen, weil es eben zu kalt war. Mhm. Und dann hat man Alternativen gesucht und die ganzen Grasgewächse, also ganzes Getreide, konnte noch wachsen bei den klimatischen Bedingungen und deswegen konnte man halt keinen Wein mehr herstellen, sondern ist dann aufs Bier umgeschwungen, weil es eben noch möglich war.
Mhm.
Aber Ingolstadt war immer große Weinherstellung und vor allem auch ein Weinumschlagsplatz, der vorne vor Münster, da war beim Poppenbräu, dieser Platz davor, quasi der Anfang von der Theresienstraße, der hieß auch früher Weinmarkt, weil einfach in Ingolstadt, dadurch, dass wir zentral in Bayern waren, sind von überall die Händler quasi so gekommen und die Handelswege haben sich ja hier gekreuzt. Dankeschön. und dann ist einfach, war das einfach so der Weinumschlagsplatz auch einfach hier.
Krass. Ja. Sau interessant.
Ja, aber wie gesagt, ab dem Spätmittelalter ist dann eben das Bier im Vorrang gegangen und deswegen ist es auch so witzig, genau wie du gesagt hast, eigentlich waren wir immer ein großes Weinland in Bayern und erst ab dem Spätmittelalter sind wir dann zum Bierland mutiert. Man muss auch sagen, bis dahin war eigentlich Deutschland, also bis zum Spätmittelalter war in Deutschland eigentlich eher Norddeutschland waren die großen Bierbrauer, Hamburg und so weiter. Das darf man heutzutage gar nicht in Bayern erzählen, aber das waren damals die großen Bierstädte. Und dann hat sich das alles komplett gedreht.
Das heißt, eigentlich haben wir dann sozusagen die Braukunst importiert, wenn man so will, aus Norddeutschland, oder wie?
Ja, gut, wir haben schon dasselbe, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon auch ein bisschen Wissen auch von woanders hier reingekommen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, das Bockbier, das ist nicht, es gibt ja bei uns immer die ganzen Stapelfeste und alles, aber kommt eigentlich nicht aus Bayern, sondern aus Niedersachsen. Da gibt es eine Stadt, die heißt Einbeck und da hat der Braumeister, glaube ich, vom Hofbräu in München oder sowas, ist dann extra da hingereist. Und um das kennenzulernen, was dieses Einbecksche Bier, was da so besonders dran ist. Und die haben nämlich als erstes so ein Starkbier gebraut. Und der Begriff Bockbier, das hat nichts mit einem Ziegenbock oder was auch immer zu tun, sondern es kommt eigentlich von diesem Namen Einbeck, von dieser Stadt, weil aus diesem Einbeckschen Bier ist halt irgendwann Bock geworden im Laufe der Zeit. Mhm. Und das hat eben ein Braumeister vom Hofbräu in München, ist da hingereist, hat sich das Rezept quasi angeeignet, ist wieder zurückgekommen und hat dann in Bayern das Bockbier gebraut. Und so, das ist zum Beispiel was wir wirklich importiert haben, dieses Bockbier. Krass. Aus Einbeck, was den Ursprung eben von diesem Namen danach gibt.
Weil auf die Labels sieht man inzwischen schon den ein oder anderen Bock.
Ja, ja, klar, weil das das Offensichtlichste ist.
Und,
ja, und weil natürlich keine bayerische Brauerei draufschreiben will, ah ja, also der Bock kommt eigentlich aus Niedersachsen. Wäre ja ein Unding.
Ja, es ist immer interessant, diese Historie irgendwie zu hören, wo was überhaupt herkommt. Ja. Also wir haben jetzt auch ganz, ganz viel aus der Vergangenheit schon berichtet. Was glaubst du, wo sich diese ganze Braukunst in Zukunft hin entwickeln wird?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, wo es natürlich keine richtige Antwort dazu gibt. Aber also es ist auf jeden Fall so, die Großbrauereien, die wird es so weitergeben, die können, was ein ganz großes Thema ist und auch weiterhin sein wird, ist die ganze Preisthematik. Viele Leute oder auch viele Regionen in Deutschland, die schauen einfach so sehr auf den Preis, wenn man in Niederbayern ist. Zum Beispiel, da sind Bierpreise in den Getränkemärkten, da weiß ich gar nicht, wie überhaupt Brauereien das zu dem Preis herstellen können. Und dann geht es immer nur darum, billiger, billiger, billiger. Und jetzt sind wir einfach an dem, und das hat schon so viele Brauereien kaputt gemacht. Also so viele alteingesessene Brauereien sind einfach eingegangen, weil sie dieses Preisspiel nicht mehr durchhalten konnten oder okay. diesen Preiskampf. Die Großbrauereien können natürlich immer weiter drücken, weil die haben ja die Masse und die Mittelständler können da einfach nicht mithalten. Und jetzt ist genau so ein Punkt. Jetzt weiß jeder, man muss, es wird alles teurer und jetzt wäre eigentlich die Chance zu sagen, jetzt erhöhen wir. Und ich glaube, dass alle, die jetzt nicht vernünftig den Preis anpassen auf ein Niveau, das man sich dann auch leisten kann als Brauerei, da wird jetzt auch nochmal viele zerbröseln. Also ich glaube, dass vor allem so Mittelständler, die nicht vernünftig jetzt handeln und wirtschaftlich handeln, dass da jetzt auch weiterhin dann nochmal ein paar untergehen werden. Und ansonsten hoffe ich einfach und ich glaube das auch, dass diese kleinen Brauereien jetzt auch weiterhin immer beliebter werden, dass man einfach das auch dieses Handwerk weiterhin schätzt, dass man auch sagt, also ich glaube, es wird einfach immer mehr ins Extreme gehen, auch dass man sagt, okay, ich kaufe mir ein gutes Produkt für ein was ein bisschen teurer ist vielleicht, wo ich dann weiß, das ist was Wertiges und dann gibt es noch das, was dann ein bisschen günstiger ist, einfach so als Trinkbier. Aber ich denke, dass dieser Mittelstand auch leider immer, er ist immens wichtig, auch regional. Wenn du dir vorstellst, bei uns, wir hätten uns ja bei den mittelständischen Brauereien nicht, was die alles an Festen und an Sponsoring übernehmen, das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn da was wegfällt. Aber wenn die sich weiter in diesen Preiskampf stellen wollen, dann hat das meiner Ansicht nach keine Zukunft oder zumindest keine lange Zukunft. Also da finde ich dahingehend, glaube ich, wird sich einiges tun.
Also es sind so die größten Herausforderungen auch so ein Stück weit, die anstehen, oder?
Ja.
Dieser Preiskampf.
Also ich finde, der Preis ist definitiv, das ist eigentlich so das größte Thema. Das macht viele kaputt. Und deswegen appelliere ich auch immer an die Leute, wisst es doch zu schätzen. So, ihr wollt doch ein gutes Produkt, dann zahlt es doch, also ein gutes Bier, dann zahlt es auch dafür das Geld und das muss das auch wert sein. Für eine Flasche Wein zahlt jeder gern mal irgendwie 4-5 Euro. Und bei einem Bier, wenn es dann über 1 Euro kostet, die Flasche, dann heißt es euch, oh mein Gott, obwohl, haben wir ja heute gehört, wie viel Arbeit in so einem Bier steht, wie lang das ist, was das alles, beim Wein könnte ich genauso sagen, salopp, da ist doch bloß die Weintraube, die da anbauen muss und dann pressen und dann hat er seinen Wein. Beim Bier haben wir so viele verschiedene Rohstoffe, die von überall herkommen, verarbeitet werden müssen und da einfach nur wisst es zu schätzen und zahlt für ein gutes Bier auch den vernünftigen Preis. Natürlich ist es jetzt, sage ich jetzt nicht, du musst jetzt da viel Geld zahlen, aber dann, wie gesagt, lieber genießen und dafür das Richtige genießen. Und ich sag auch nichts, wenn man mal ein Trinkbier holt, das dann günstiger ist, einfach wenn man so lustig einfach trinken will, ist ja auch in Ordnung. Aber halt einfach das wertzuschätzen wissen, was man da eigentlich trinkt.
Ja. Bin ich auch schockiert gewesen, als ich in die Supermärkte reingegangen bin in den Getränkemarkt bin ich reingegangen und habe gesehen, dass der Kasten Bier auf einmal 17, 18 Euro kostet und bis vor einiger Zeit, als ich noch studiert habe, habe ich für 12 Euro oder so einen Kasten gekauft. Also ein bisschen merkt man schon, dass die Brauereien anziehen.
Und da muss ich ja sagen, das ist echt schön. Da gibt es viele, vor allem von den jüngeren Brauereien, die jetzt einfach sagen, wir können das ja gar nicht machen. Deswegen, wir sprengen ganz bewusst diese 20-Euro-Grenze, weil es nicht anders geht. Und dann wir lieber das verlangen, was wir verlangen müssen. Und das müssen eigentlich die anderen auch. Aber gehen dann quasi lieber unter. Und dieses 12-Euro-Ding, das ist nicht, also das kannst du nicht darstellen als normale Brauerei. Und trotzdem haben das lange die Leute gemacht.
Also ja. Ja, inzwischen ja sowieso nicht mehr. Also, weil ja alles teurer wird. Bei mir im Haus wohnt zum Beispiel eine Dame, die arbeitet auch in einer regionalen Brauerei hier in der Gegend. Und die sagt zum Beispiel, sie haben ja sogar Probleme, Kästen und Flaschen herzubekommen. Mhm. Weil, ich weiß nicht warum, weil einfach wenig frisches Glas nachkommt und weil dieser Kunststoff für die Kästen, damit die hergestellt werden, auch nicht mehr nachkommt. Das heißt, sogar, also gar nicht so sehr dann, also sicherlich auch Hopfen und Gerste, also diese ganzen Produkte, um das Bier an sich herzustellen, ja, aber auch die Rohstoffe, um das Lebensmittel im Endeffekt dann auch abzufüllen, ja, in Behältnissen.
Aber komplett alles. Also ich meine natürlich, die Brauerei ist ein sehr energieintensives Gewerbe, auch das würde auch immer teurer. Auch Verpackungen, sagen so Papier und sowas, ist ja auch immens. Und was jetzt du gesagt hast, das ist wirklich kein Schlimm, da möchte ich auch bitte kurz appellieren an die Leute, bringt euer Leergut zurück. So viele horten das und die Brauereien, die brauchen das einfach. Ich weiß es hier von unseren regionalen Brauereien, ich kenne es von mir, ich kenne es von jeder anderen Brauerei. Die haben so einen Leergutmangel, weil die Leute ihr Leergut nicht zurückbringen. Und du kriegst keine neuen Flaschen, weil die ganzen Großbrauereien, die ganzen Brauereiverbände und großen Konzerne, weltweite Konzerne, die kaufen in Europa, also in Deutschland sind wir sowieso alle aufgekauft und jetzt auch in Europa, die ganzen Glashütten auf, damit die Flaschen nur noch für konzerneigene Brauereien produzieren und du hast als normale Brauerei gar keinen gescheiten Zugriff mehr drauf. Also aus Deutschland kannst du sowieso vergessen, Flaschen zu bekommen, weil die alle aufgekauft wurden von den Konzernen und dann musst du schauen, wo du deine Flaschen herbekommst und weil halt jeder alleinstehende Brauerei, die jetzt nicht zu irgendeinem Konzern gehört, dasselbe Problem hat, kriegst du einfach keine Flaschen mehr. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und dann kommt es noch dazu, dass natürlich dann auch, also wird natürlich auch alles teurer, und so können die natürlich noch mehr verlangen. Also man zahlt ja 18 Pfand für eine normale Bierflasche im Getränkemarkt, aber wenn du die neu kaufst, dann kostet das teilweise das Vierfache. Und wie sollst du dir das leisten? Du zahlst das Vierfache, kannst aber nur ein Viertel als Pfand dann verlangen. Und du hast dann natürlich immense Investitionen, die du ja auch irgendwo dann darstellen musst. Und wenn du dann das Pfand dann nur neu, also wenn du die Flaschen nur neu kaufst und kriegst nie wieder was zurück, da gehst du dann natürlich auch zugrunde. Und ich sag's ehrlich, die Problematik habe ich letztendlich auch hier, weil letztendlich müsste ich dann den Flaschenpreis, den ich draufzahle, ja eigentlich den Bierpreis widerspiegeln, aber das kannst du ja auch nicht machen.
Ja. Oder halt Flaschen nehmen, die sonst nirgends zurückgeben kannst.
Das wäre es noch, aber das ist ein Unding, weil das ursprünglich hatten wir eine Flasche und einen Einheitskasten in Deutschland. Das war der Ursprung des Mehrwegsystems bei den Brauereien. Da gab es einen Kasten ohne Labeling und es gab diese Euroflasche, die wir auch haben, wie zum Beispiel Augustiner ja auch hat. Mhm. Die heißt Euroflasche. Und irgendwann haben dann Brauereien angefangen. Dann ist erst diese längliche Flasche entstanden und irgendwann ging es dann so weit, dann haben Brauereien ihr eigenes Label in das Glas reinmachen lassen und sowas. Und das ist natürlich ein Unding. Vorher konntest du jeden Kasten und jede Flasche bei jeder Brauerei abgeben. Und jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel aus Norddeutschland so ein Jever kaufst, die haben ja auch gebrandete Flaschen. Wenn du das hier trinkst in Bayern, dann muss die Flasche wieder bis nach Jever hochgefahren werden, was halt das ganze Mehrwegsystem total sinnlos macht, weil dann Stimmt. ist es ja nicht mehr nachhaltig.
Ja.
Und das ist halt totaler Schmarrn. Das ist ja bei den meisten Großbrauereien. Die wollen sich halt natürlich damit individualisieren, die wollen ihr Leergut wieder haben, aber das macht es natürlich alles kaputt, weil dann ist es sinnvoller, Einwegflaschen zu machen, die du dann einfach hier in den Glascontainer werfen kannst.
Ja.
Aber das ist natürlich, das hat das Mehrwegsystem keinen Sinn mehr. Und das habe ich auch bewusst auf diese Euroflasche gesetzt, weil ich eben gesagt habe, quasi back to the roots, damit hat alles angefangen. Das war die Ideologie vom deutschen Mehrwegsystem. Und die Brauer waren letztendlich die Ersten, die Mehrweg benutzt haben, so gesehen, mit Fässern und Flaschen. Und ist eigentlich eine gute Sache. Und die wurde so kaputt gemacht mit diesen ganzen Individualflaschen und verschiedenen Flaschentypen, die es gibt, nur um eben marketingtechnisch sich irgendwie abzusetzen.
Krass, interessant. Ja, denkt man überhaupt nicht drüber nach. Gell? Also ich war auch total überrascht, dass das überhaupt ein Problem ist, dass man die Flaschen gar nicht herbekommt. Und jetzt noch mit deiner Ausführung zusammen, dass man mit Pfandflaschen, also wo die dann überall hingeschifft werden müssen, keine Ahnung, auch Guinness-Flaschen, wenn man die international kauft oder so, beziehungsweise wird auch in Dosen ausgeschenkt und so, aber trotzdem, das muss ja dann wieder zurück an den Ursprung.
Ja.
Klar. Aber gibt's ansonsten, abgesehen von, gut, du hast jetzt den Energiepreis noch angesprochen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da jetzt nochmal einiges auf uns zukommt. Ich meine, bei den Bäckern sieht man es jetzt schon ganz krass, dass da die Energiekosten reinhauen. Machst du dir da irgendwie Sorgen oder?
Ja, ich meine, das ist natürlich schwierig, aber ich bin da einfach fair und sage halt einfach, ich muss das weitergeben. Und wenn Sie ja weiterhin so ein handwerkliches Produkt aus einer Kleinbrauerei haben wollt, dann muss man halt das Geld zahlen. Und ich tue mich da sicherlich nicht am bereichern, sondern ich bin halt einfach ehrlich und gebe das weiter. Und ich glaube, wenn man sowas ehrlich kommuniziert und die Leute das auch wissen, dass das einfach nur ehrlich, dass ich das weitergeben muss, weil ich kann es ja nicht zahlen, mit welchem Geld denn so.
Klar.
Da muss man einfach ehrlich sein und nicht sagen, wie es eben, wie ich vorhin gemeint habe, so, dass viele Mittelständler sagen, aber wir müssen den Preis möglichst niedrig halten, um jeden Preis. Ich will die Qualität möglichst hoch halten, um jeden Preis. Und, deswegen, also ich glaube, deswegen mache ich mir dann selber nicht so viel Sorgen, weil ich das Verständnis habe von den Leuten, die das Bier trinken und das auch kommunizieren kann.
Perfekt. Daumen hoch. Gibt es dann ansonsten noch technische Neuerungen, die in Zukunft auf dich zukommen können? Also keine Ahnung, ob dann irgendwann eine künstliche Intelligenz, ich spinne jetzt mal komplett in die Zukunft, irgendwie analysiert, was die Leute am liebsten trinken und das dann gleich abgleicht mit einer Datenbank, wie der Hopfen momentan aussieht und wo du deinen Hopfen herbekommen müsstest und das dann zusammenschütten und so weiter. Glaubst du, das hat... Oder sowas in die Richtung hat Zukunft oder kommt irgend sowas in die Richtung? Oder glaubst du, es wird weiterhin so traditionell bleiben?
Witzig, weil ich kenne eine Firma, die hat das genau dieses Projekt vor 1-2 Jahren ist die das angegangen.
Echt, oder?
Ja, und die haben genau das gemacht. Die haben das analysiert über im Internet, über so Bierbewertungsportale, was denn beliebt ist und alles genauso, wie du es gerade gesagt hast. Das ist echt witzig. Aber das Brauen an sich, und das ist das Schöne, selbst wenn sich eine KI das Rezept ausdenken würde und das Ding, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, dass es nicht so ist. Es geht letztendlich immer um den Geschmack und eine künstliche Intelligenz kann ja nicht schmecken und das nicht beurteilen. Und das Schöne ist, es ist halt immer noch alles ein Naturprodukt. Und das ist ja auch das, was mir so Spaß macht. Du kannst es noch so sehr planen und alles, aber was die Natur dann letztendlich macht, auch im Bauprozess, das hat man nicht in der Hand. Und damit muss man selber umgehen können. Und das ist auch das Schöne, dass man eben mit der Natur zusammenarbeiten muss und nicht sagen kann, ich mache das jetzt so und dann habe ich das Ergebnis, sondern ich mache das ich mache jetzt mal was und dann schaue ich, wie das ist und dann muss ich nach Gefühl halt handeln und dann mit der Natur eben zusammen schauen, dass man da hinkommt, wo man hin will, eben zu einem guten Bier und das kannst du nicht über eine künstliche Intelligenz machen, weil teilweise eben auch gar keine Messwerte dann möglich sind, wie zum Beispiel jetzt, wann ist das Bier fertig, das kann ich nur sensorisch schmecken und da gibt's wirklich ab einem gewissen Punkt auch gar keine Messwerte, die du im Labor messen kannst, sondern das musst du einfach schauen, schmeckt es jetzt oder schmeckt es nicht. Mhm. Und da bin ich auch froh drum, dass das so ist, weil das ist das, was Spaß macht und was auch diese menschliche Komponente in das ganze Gewerbe reinbringt. Und selbst eine Großbrauerei kann das nicht messen, da muss letztendlich auch immer noch irgendwer mal das Bier getrunken haben, um zu schauen, ob es passt.
Ich persönlich finde es sehr gut, dass das so ist, weil so wie du sagst, die künstliche Intelligenz kann ja auch eigentlich nur auf Daten zurückgreifen, die es schon gibt. Und jetzt überleg mal, du würdest immer nur das Gleiche machen, dann würde nichts Neues mehr entstehen. Ja, keine neuen Geschmacksrichtungen. Dann würdest du das Bier vielleicht genauso brauen, wie es alle anderen machen. Mhm. Dann wird es ja gar keinen Grund geben, zu dir zu kommen, weil es ja eh gleich schmeckt. Weißt du, ich meine?
Ja.
Und so hast du deinen eigenen Griesmüller-Geschmack. Und die Leute gingen dann wegen deinem Geschmack auch zu dir und der Philosophie, die dahinter steckt.
Ja, genau.
Ja. Also das finde ich eigentlich cool. Auch eine schöne Aussage von dir, dass da die menschliche Komponente da irgendwie noch mit reinspielt.
Mhm.
Ich hätte abschließend noch ein paar Insider-Fragen an dich. Ich habe nämlich irgendwie... Oder eigentlich vor allem eine. Wir haben jetzt schon über Glasformen und so weiter gesprochen. Ein weiterer Fun-Fact, wo ich mal gehört habe, ich glaube sogar von dir, ist das sogenannte Brausilvester. Also du hast ja wir haben jetzt Ende Januar, du hast nicht nur das normale Silvester gefeiert, sondern es gibt für dich auch noch ein zweites Silvester, das Brausilvester. Kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, ist für mich als Brauer natürlich noch wichtiger. Silvester haben wir hier auch zugehabt. Ja. Da haben wir unser Brausilvester gefeiert.
Echt, oder?
Ja, das kommt aber daher. Früher war es in Bayern nur erlaubt, zwischen Michaeli und Georgi zu brauen. Also zwischen dem Namenstag von Michael am 29. September und dem Namenstag von Georg am 23. April. Weil im Sommer war es einfach zu warm und da konnte man das Bier nicht mehr gescheit kühlen. Man hat ja früher nicht wie heute irgendwelche Kühlaggregate gehabt, sondern man hat das Eis aus dem Bächen. Ist das der Plural von Bach?
Aus dem.
Also, oder aus dem Bach rausgeschnitten.
Ja. Danke.
Und oder hat es aus den Bergen tatsächlich mit Pferdefuhrwerken irgendwo hergefahren und hat dann so den Lagerkeller kühlen können. Und ja, und das war natürlich irgendwann alles geschmolzen. Und deswegen konnte man dann eben ab Mitte, Ende April, durfte man dann nicht mehr Bier brauen. Und dann eben im Sommer über, später hat sich dann der Freistaat Bayern einfallen lassen, dass das nur noch der Freistaat Bayern machen darf über den Sommer über. Das ist natürlich schlau, da kann man sich da noch ein bisschen Geld dazu verdienen.
Ah.
Aber ab 29. September, ab Michaeli, durfte dann wieder gebraut werden, weil es dann quasi wieder langsam kühl genug geworden ist. Und deswegen hat da das neue Braujahr angefangen und ab da durfte man eben wieder brauen. Und genau, das dementsprechend, da kommt dieser Begriff Brausilvester.
Okay, nur damit ich es richtig verstanden habe, also man hat ja das Bier trotzdem kühlen können mit dem Eis, das man dann irgendwie aus den Bergen oder aus den Bächen, ich glaube, Bäche sind tatsächlich der richtige Ausdruck, aus den Bergen und aus den Bächen geholt hat. So wie ich das mitbekommen habe, hat man dieses Eis ja auch in Kellern und so weiter gelagert, damit man es möglichst lange irgendwie verwenden kann.
Ja.
Und irgendwann war aber dann das Eis gor. Und warum hat man dann aufhören müssen zu brauen? Oder wieso braucht man Eis überhaupt?
Ja, einfach um oder das Bier zu kühlen, um diese Lagerung zu gewährleisten. Auch wie ich vorhin gesagt habe, wenn es warm ist, verändert sich das Bier auch eher negativ oder ist auch die Alterung schneller vom Bier. Und das muss jetzt natürlich gekühlt sein, damit es nicht, ja, verderben kann es ja nicht, aber damit es nicht irgendwie negative Geschmäcker bekommt.
Okay.
Auch bei der Gärung, vorhin haben wir auch gesagt, die untergärigen Biere brauchen eher die Gärung so bei 10 Grad, die obergärigen eher bei 20 Grad. Und und da muss man natürlich auch kühlen, um das auf der Temperatur dann halten zu können.
Okay. Und was haben die Leute dann im Sommer getrunken?
Also die Brauereien haben schon genügend noch gebraut noch im April. Das hieß ja nur, man darf nicht mehr brauen. Das heißt, die haben dann schon die Keller voll gehabt. Man hatte immer extra über die Bierkeller Kastanien gepflanzt, weil die nicht so tief wurzeln und sehr, sehr breite Blätter haben. Und dadurch haben den Schatten gespendet und dadurch, dass sie nicht so tief wurzeln, sondern eher flach, sind die Wurzeln nicht in den Keller, in den Bierkeller drunter eingedrungen, also da eben unten drunter die Bierkeller, oben drüber die Kastanien. Aus dem sind übrigens dann auch die Biergärten entstanden. Deswegen sieht man im originalen Biergarten auch immer noch Kastanien.
Heißt es dann auch, dass unter diesen Kastanien dann auch die Keller tatsächlich auch heutzutage noch sind?
Selten. Also das habe ich tatsächlich selten erlebt, weil oft sind die einfach dann zu klein. Das waren ja so Gewölbekeller und sowas und da ist es mit der Feuchtigkeit oft schwierig, dann bildet sich der Schimmel und sowas. Also man hat dann schon, sagen wir mal, bei den Neubauten von Brauereien oder wenn man Abteilungen neu gebaut hat, versucht darauf zu verzichten. Es gibt es trotzdem noch, es gibt schon auch noch, jetzt ist mir gerade auch sogar was eingefallen, da im Kloster Weltenburg zum Beispiel, die sind noch in den alten Bierkellern auch drin, die Lagertanks, aber es ist, wie gesagt, dann einfach schwierig, weil einfach das auch feucht ist und alles und dann ist natürlich mit Keimen auch schwierig und es ist einfach sehr, sehr teuer, dann sowas zu restaurieren und man hat ja heutzutage keinen Vorteil mehr daraus, weil man eigentlich die Tanks meistens direkt kühlt und dann nicht mehr den Raum kühlt, so wie es eben früher mit dem Eis war.
Ja, sau spannend.
Ja, ja,
also was sich die Leute, also wie viel Mühe sich die Leute auch gemacht haben, um dann letztendlich ein Bier fürs restliche Jahr zu haben.
Ja. Ja, voll. Und das Witzige ist ja auch, die haben ja dann im März, April das letzte Bier gebraut. Im September durfte man wieder brauen. Und da musste man natürlich alles, was noch im Lagerkeller war, musste man irgendwie wegbringen natürlich im September. Und dessen sind diese ganzen Folgenfeste auch zu der Zeit, weil das waren eigentlich nur die Biervernichtungsfeste von dem alten Bier. Und dann durfte man ja wieder brauen. Und dessen sind die da so Ende September so viele Volksfeste, weil eben das ursprünglich eben daher kam, dass die Bierkeller leer werden mussten. Und dann haben wir einfach ein großes Fest gefeiert, haben die Bierkeller geleert und durfte wieder neu brauen und konnte mit frischem Bier alles füllen.
Ach so, das heißt, man hat früher nicht extra Erfolgsfest Bier in dem Sinne, wie man es heutzutage macht, gebraut, sondern...
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nur so der Rest.
Ach so,
ist auch nicht pauschal. Es gibt ja verschiedene Volksfeste, haben verschiedene Hintergründe, aber ich sag mal, es gibt einen Großteil der Volksfeste, eben wenn die so um die Zeit rum sind, sind aus dem Grund entstanden.
Ja, mega. Franz, richtig geile Geschichtsstunde, die wir heute hatten. Nee, ich find's, also es ist ja geil, wenn man über einen traditionellen Job auch irgendwo spricht, dann auch zu erfahren, wo das Ganze herkommt. Mhm. Natürlich auch zu erfahren, wo das Ganze hinführt, aber ich bin da auch zuversichtlich, dass das weiterhin traditionell bleiben wird. Gibt's sonst noch irgendwas Spannendes, was du berichten möchtest oder wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben?
Ja, jetzt lass mich mal überlegen. Ja, meine größten Appelle habe ich ja eigentlich schon während dem ganzen Ding immer gegeben. Kauft frisches Bier, trinkt es regional, kauft es bedarfsgerecht. Und ja, wenn ihr Interesse habt, wir brauchen auch Leute im Handwerk. Ich habe selber einen Lehrling auch da, der bei mir Brau und Melzer lernt.
Cool.
Und ja, die gehen aus, also vor allem Brau und Melzer. Eigentlich, es war dann auch eine Zeit lang so Hype da, als ich in der Berufsschule da waren es ein bisschen mehr. Aber wir brauchen auch Leute im Handwerk und es macht mega viel Spaß. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen, einfach mit der Natur zu arbeiten und dann ein schönes Bier auch am Schluss dabei rauszubekommen.
Und ich glaube, in der Ausbildung verdient man als Brauer tatsächlich sogar überdurchschnittlich gut.
Ja, also die Brauerausbildung ist generell ist gut bezahlt. Auch so ein Brauer verdient auch nicht schlecht, sagen wir so, als Geselle. Und ja, deswegen, also ich kann es auch eben nur ans Herz legen. Es ist einfach ein toller Beruf und macht super viel Spaß.
Ja. Eine Rückfrage hätte ich da tatsächlich noch dazu, weil in dem Moment, wo ja alles einmal im Kessel ist, macht das Bier die Arbeit von selber mehr oder weniger. Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade bei einer großen Brauerei oder jetzt auch bei einer kleinen Brauerei, wo ein Kessel, sagen wir mal, vorhanden ist vielleicht, aber vielleicht auch, wo mehrere Kessel vorhanden sind, wenn jetzt du sagst, es dauert irgendwie seine zwischen 3 Wochen und 3 Monate. Was machst du denn in der Zwischenzeit oder was macht der Brauer in der Zwischenzeit? Der sitzt da wahrscheinlich nicht daneben, liest ein Buch und wartet, oder?
Es ist schon immer was zu tun mit Abfüllen. Auch so ganz stimmt jetzt auch nicht, dass das dann einfach nur drin liegt und da muss man nichts machen. Setzen sich zum Beispiel auch Stoffe ab im Tank, die muss man dann ablassen. Natürlich am Anfang kann man auch viel noch messen, ob alles so verläuft, wie man sich das wünscht. Wie gesagt, generell, man muss ja das Bier auch abfüllen. Wir füllen ja auch alles händisch in Flaschen ab. Nur um so mal eine Vorstellung zu haben, wir haben eine Flasche, wenn du hier Leergut abgibst, haben wir die 10-mal in der Hand, bis wir wieder die volle Flasche rausgeben, weil einfach hier zum Beispiel alles händisch ist. Eine größere Brauerei füllt halt in der Zeit eben auch ab, füllt ja auch Limonaden ab. Ja, kannst immer wieder frische Sachen brauen und falls dir gar nichts einfällt in der Brauerei, kannst du immer alles putzen. Das ist, weil es einfach ein Lebensmittelbetrieb ist. Du kannst zumindest dann alles sauber halten. Aber ich sag mal, die Arbeit in der Brauerei geht nie aus. Man hat immer was zu tun.
Okay.
Ja, also man hockt jetzt nie da und liest ein Buch. Ja, trinkt vielleicht mal ein Bier, aber
das war's dann. Okay. Alles klar. Franz, ja dann. An der Stelle vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich habe wieder extrem viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich freue mich schon aufs nächste Bier in der Stube. Wir haben nämlich jetzt gerade Dienstagvormittag. Darum haben wir jetzt auch kein Bier nebenher getrunken.
Leider nicht.
Weil wir noch ein bisschen was zu tun haben. Aber ich freue mich schon aufs nächste Bier in der Stube, aufs nächste Weißwurstfrühstück bei dir. Magst du den Leuten vielleicht noch ganz kurz mitgeben, wenn sie dich besuchen wollen, wo sie dich finden und wenn sie dich auch online besuchen wollen, wo sie dich finden und dir folgen können?
Ja, also wir sind in der Schulstraße 19. Das ist im ehemaligen Hemingway. Mit Sicht aufs Münster. Wir haben da, wie gesagt, einen kleinen Ausschank, haben auch im Sommer einen kleinen Außenbereich. Und da sind wir unter der Woche. Montag haben wir Ruhetag, ansonsten sind wir ab 16 Uhr da. Und Samstag und Sonntag haben wir ab 10 Uhr das Frühschoppen, das du gerade angesprochen hast. Bei uns kann man die Biere auch vor Ort kaufen in der Flasche oder eben direkt frisch vom Fass trinken. Und ja, ansonsten, wir sind auf Facebook und Social Media, einfach Griesmüllers Altstadtbrauerei, also auf Instagram und Facebook, einfach Griesmüllers Altstadtbrauerei eingeben, dann findet man das oder auf griesmueller.de kann man es auch nachschauen. Und wenn es auch Fragen gibt oder irgendwas, könnt ihr auch uns gerne anschreiben. Ich beantworte da immer alles gerne und mit Freude.
Oder einfach vorbeikommen.
Oder einfach vorbeikommen und einfach genau ein bisschen ratschen.
Genau.
Und, ja.
Cool, perfekt. Wir hauen die ganzen Zugänge und Profile auch nochmal in die Shownotes, dass man direkt draufklicken kann. Und ansonsten, Franz, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Max.
Bis demnächst.